Hallo und herzlich willkommen bei Epic Tales. Mein Name ist Erik und mein Gast heute ist Stefan. Stefan ist nicht nur ehemaliger Fernspäher, sondern, und das vor allem, der Vater des Multi-Pocket-Smogs hier in Deutschland. Viel Spaß beim Zuhören. Equipment, Preparedness, Intelligence, Guns. Hier ist Epic Tales, der Podcast von Epic. Hallo und herzlich willkommen bei Epic Tales. Mein Name ist Erik und mein heutiger Gast ist, und erstmal zähle ich auf, Fernspäher, Entrepreneur, Experte im Nichtfrieren, Entwickler, Ausrüstungskenner, Outdoor-Gott, Vater des Smogs in Deutschland, bekannt aus dem Y-Magazin, dem Globetrotter Online-Magazin und der Soldat und Technik Stefan Krupke. Hi, wie geht's dir?
Hallihallo, das war ja ganz viel Feenstaub.
Habe ich was verpasst oder habe ich alles erwischt oder war irgendwas, wo du sagst, so, nee, das stimmt nicht?
Das stimmt alles, glaube ich, doch, ja, durchaus.
Sehr gut.
Durchaus.
Okay.
Außer, dass ich ein Outdoor-Gott bin, das glaube ich nicht.
Ja, ich habe das mal mit dazu genommen. So.
Ist ja auch gut.
Wir haben schon im Vorgespräch kurz gesprochen. Ich freue mich unfassbar, dass das klappt und war schon die ganze Zeit ganz nervös, ganz aufgeregt, weil ich einfach mich auf das Gespräch freue. Wir haben ja schon telefoniert, haben jetzt auch festgestellt, dass wir gemeinsam über Dreiecken ein paar Kameras kennen. Bist, ich will dir nicht zu nahe treten, in kleinen Hauch älter. Schätze mal, du hast die Bundeswehr ungefähr verlassen, als ich reingegangen bin. Ich bin 2000.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ich bin 97 raus.
97 raus,
genau.
Ja. Und da auch gerade mit den Zeiten habe ich so viel mit dir vor. Genau, ich habe es schon gesagt. Also ich denke mal, auch da würde ich nicht zu nahe treten. Der Name Stefan Krupke ist In einigen Foren ist der bekannt oder man kennt dich so, wenn man sich mit Ausrüstung befasst, vor allem durch deine erste Firma, Survival Equipment.
Richtig.
Und dann aber auch, und das ganz Besondere, und jetzt können wir es ein für alle Mal klären, deine zweite Firma, heißt die Sabre oder Saber?
Das ist eine Marke, die bei JK gegründet worden ist. Ja. Wie spricht man Saber aus?
Sehr gut, siehst du?
Saber. Genau, manche sagen auch Sabre, das gibt es auch.
Genau.
Aber es ist Saber.
Es ist ja Saber, weil das wollte ich mal klären. Aber wir fangen mal bitte ganz von Anfang an.
Ja, genau.
Und da müssen wir mit der militärischen Karriere anfangen oder fängt es vorher an? Das ist immer so eine Frage. So, gerade wenn es um Ausrüstung geht, warst du vorher, bevor du zur Armee gegangen bist, schon Outdoor interessiert, schon auch ausrüstungsinteressiert? Erzähl mal.
Definitiv. Also das fing, ich glaube, mit 14 fing es an. Da habe ich schon dem damaligen Kommandeur der GSG 9 irgendwie einen Brief geschrieben. Den habe ich auch noch.
Ja.
Und habe gesagt, dass ich mich ganz mutig von Brücken abseile und sowas alles. Und dann habe ich auch eine Antwort bekommen vom stellvertretenden Kommandeur damals. Ja. Und der hat mich dann so dazu animiert, weiterzumachen halt. Ja, wer mit 14 Jahren schon so mutig trainiert, der wird bestimmt mal Angehöriger der GSG 9 oder Ähnliches.
Oh, wie schön. So. Jawohl, okay.
Und da bin ich halt immer mit irgendwelchen belgischen Tarnhosen hier durch den Stadtwald in Recklinghausen rumgehüpft. Ja. Und das war immer sehr aufregend. Das war, wie gesagt, mit 14 definitiv ging es los, genau.
Was waren denn da deine Einflüsse? Weil das klingt so abseilen von der Brücke, jetzt klingt so fast nach Rüdiger Neberger. Das war vielleicht noch ein bisschen später, ne?
Ja, Rüdiger Neberger war mein Idol auf jeden Fall. Das war mein absolutes Idol und ich bin oder war erschrocken, als ich gehört habe, dass manche Leute den gar nicht mehr kennen heutzutage.
Ja.
Das ist wirklich dramatisch, finde ich. Ich sage mal, der Untergang des Abendlandes.
Ja, ja.
Und ansonsten habe ich mir damals über Karl-Heinz Disberger immer diese Militärbücher gekauft, über Rangers und so.
Oh, ja, ja, ja.
Gezeichnete waren das irgendwie.
Ich kenne da auch, dass es gab so ein Ranger Urban Combat Buch, wo auch so vorschriftenmäßig abgezeichnet war. Aber ich komme deswegen auf Rüdiger Neberg, weil der aus der Nähe, wo ich jetzt gerade wohne, da kommt er her. Das heißt, ich habe ihn schon mal im Supermarkt getroffen und konnte ihm ganz aufdringlich die Hand geben. Und das war ein wirklich stolzer Moment, weil der damals schon, also der ist ja verstorben.
Mhm.
Und ich habe ihn dann noch ein zweites Mal getroffen und gebe ihm so die Hand. Und der zerbricht mir fast die Hand so in seinem hohen Alter. Und ich dachte,
krass.
Das war sicher auch ein eigener Typ, aber einfach. Und deswegen, das klingt so, weißt du, das klingt genau so wie, ich sei mich von Brücken ab, so ich habe mir das aus den Büchern vielleicht von Rüdiger Neberg, der hat ja auch so Abenteuer für draußen gemacht. Finde ich mega spannend, super cool.
Ja.
Lass uns da mal, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, du hast die Bundeswehr 97 verlassen. Das heißt, als du so 14 warst, also in diese Phase kamst, Ich bin ein paar Jahre jünger, aber komme auch aus dem Osten. Das ist nochmal eine andere Problematik, was so Bücher angeht. Aber ich weiß auch noch, wie unfassbar heiß ich auf Bücher war und wie schwer die zu bekommen waren. War das bei dir genauso? Du sagst ja auch, du kommst ja auch aus dem Pott so, ne? Also das ist ja auch eine Ecke, wo es jetzt... Also,
keine Bücher gibt normalerweise, genau.
Nee, aber wo so Autor vielleicht gar nicht so klar ist, ne? So, erzähl mal, wie war das bei dir?
Absolut, also Outdoor und Ruhrgebiet widerspricht sich ja eigentlich, auch Jagd so, und ja. Ruhrgebiet, das hält sich ja in Grenzen hier. Ja. Und ja, ich habe halt viel, ja, Google gab es ja damals noch nicht, Internet gab es nicht. Wie gesagt, Karl-Heinz Disberger, der hat halt einen Militarierhandel, Militarierversand, der war natürlich auch ein bisschen verschrien, aber der hatte einen...
Hieß der Karl-Heinz Disberger?
Oder wie hieß der Versand? Karl-Heinz Disberger, auch Disberger, okay. Karl-Heinz Disberger ein.
Ja, ja, ja.
Und der hatte in Düsseldorf, Bilk oder Oberbilk, hatte der halt ein Ladenlokal, das war so ein, ich glaube, das war ein Kellerraum tatsächlich irgendwie. Und der hat ja auch ganz viele amerikanische, britische Bücher gehabt und so. Da habe ich mich mal eingedeckt.
Oh, cool.
Und dann gab es halt so Militär... Shops in den USA, Quartermaster hieß der eine und US Cavalry, da hat man natürlich dann auch mal ein Messer bestellt oder Bücher und sowas.
Das ging, alles. Ja? Also,
das ging, ja. Okay. Auch weil, Messer.
Ja, weil das ist ja, oh, das ist ja mega, so gerade die Zeit, so ich, also so die ersten Rambo-Messer oder so, oder was man so aus den Filmen kannte, ne? Das wollte man ja haben, also das ist schon stark und auch da, ich klingt da mal wie der alte Mann vom Krieg, aber heute geht man ins Internet, da findet man auch nicht alles, aber früher waren auch meine Zugangsdinge so Zeitschriften, ich komme gleich nochmal auf eine spezielle und dann halt Bücher natürlich und diese Kataloge, die berühmten, die dann später, also was erst USMC, dann ASMC, das war aber dann schon zu der Zeit, das war ja dann schon deutlich später, aber es war halt nicht so einfach. Da war man schon glücklich, wenn man so einen coolen Surplus-Laden hatte und sich dann eben auch eindecken konnte. Ne? Also,
auf jeden Fall.
Ja.
Und dank Rüdiger Neberg, der immer seine Ausrüstungstipps hatte, habe ich mir dann irgendwann das Glock Feldmesser 81 geholt.
Natürlich.
Das war das beste Ding, was es damals gab, außer dass es gerostet hat, wenn man es nicht gepflegt hat.
Genau.
Und das wurde mir in der Grundausbildung geklaut. War ich so sauer, das, aber gut.
Hast du die Olive-Variante oder die schwarze?
So, Olive, die Olivgrüne, mit Sägezahnung.
Ich habe das 2002 an einen litauischen Kameraden gegeben. Ich war gerade in meiner Zugführerprüfung und er hat damit geworfen und ich hörte es nur pling. Und da hat es den Werkzeugstahl zerrissen. Ja.
Oha.
Aber egal. Oha. Aber das Glock-Feldmesser. Aber hast du nie umgebaut, so wie er es empfohlen hat, mit diesem Rohr? Er hat ja auch so ein Survival-Messer mal draus gemacht. Ne?
Genau, nee, umgebaut habe ich da. Ich habe das, glaube ich, mal probiert irgendwie, weil hinten konnte man ja irgendwie diese Klappe rausprokeln und so. Aber richtig umgebaut habe ich das nicht. Nee.
Und hast du, Rüdiger Neberg hat ja auch das Survival-Pack aus dieser kleinen, aus dem Brotbeutel, aus dem kleinen der Bundeswehr hat der gebaut. Hast du das auch mal nachgebaut, den Überlebensgürtel oder sowas?
Ja, natürlich. In verschiedensten Varianten. Da gibt es auch noch irgendwie Fotos von aus den 80ern, wo ich das halt nachgebaut habe. Und das war, das war damals echt, also was, das Vorbild schlechthin. Ne?
Ja, aber mega schön. Also das sind sehr tolle Erinnerungen. Also Outdoor war dir durchaus gelegen und da hattest du auch Bock drauf. Wurdest du nur durch Bücher inspiriert oder gerade wenn es so um Surplus geht, könnten ja dann auch schon Filme schon dabei gewesen sein, wo du gesagt hast, so amerikanische Filme oder so, oder auch oder Old Shatterhand sogar, oder Winnetou, oder wie war es bei dir?
Also es war nicht Old Shatterhand und auch nicht Winnetou. Wir hatten ja damals neben den drei Sendern, die man damals empfangen hat, hatten wir noch einen holländischen Kanal. Da kam natürlich A-Team mit Untertitel und Survival of the Fittest.
Ah, okay.
Das war eine richtig geile Serie, wo die halt wie, keine Ahnung, wie die heutzutage heißen, hier Seven vs. Wild oder so, wo die halt alles Mögliche machen mussten. Das hat mich noch mehr gepusht, muss ich sagen. Survival of the Fittest.
Cool. Der Begriff Survival, der kam ja dann so durch Neberg auf. War das auch so ein Ding, was du gesagt hast, Survival will ich machen?
Ja, definitiv. Cool. Auch wenn ich nie, muss ich sagen, so der Hardcore-Survival-Typ war. Ich habe immer irgendwie, oder meistens dann auch einen Kocher mitgenommen oder sowas. Aber für die meisten ist das ja schon Survival, wenn man draußen campen geht.
Klar, aber zumindest draußen sein ist ja auch so ein Ding. Ne?
Auf jeden Fall. Richtig. Ich habe mich auch schon immer, auch als Kind, draußen wohlgefühlt. Ich hatte nie Angst. Ja. Das war nie ein Thema.
Warst du damals so ein Einzelgänger? Oder hattest du Kumpels, mit denen du das gemacht hast?
Ich hatte einen Kumpel, mit dem ich das gemacht habe. Und ansonsten war und bin ich auch schon Einzelgänger.
Okay, okay. Aber es ist auch, ich habe so das Gefühl, gerade sowas, wenn man so draußen ist, findet man entweder so ein Arsch für den Eimer, wenn man so sagen will, der dann wirklich auch komplett mitmacht, oder man entwickelt dann selber so eine Leidenschaft und genießt es ja dann auch. Ne? Also es ist nach wie vor so, auch heute noch manchmal, wenn ich alleine im Wald bin und es ist wirklich so ganz dunkel, dann denkt man auch schon so, ne? Also da kann einem schon mal unwohl werden. Aber ich habe mich nie irgendwie nie unwohl gefühlt. So, es ist manchmal so ein bisschen, ne, so, aber das gehört ja dann auch zum Thrill dazu am Ende.
Ja, natürlich. Sagen, ne? Genau. Und dann kann man ja auch lernen, halt über diese Grenzen, über diese Ängste zu bearbeiten, weil es kann einem ja nichts passieren. Also ich kann mich, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich halt mal unterwegs und meine damaligen Nachbarn haben gefragt, ja, hast du keine Angst vor Räubern im Wald?
Ja.
Da dachte ich so, was soll denn Räuber im Wald machen? Das macht doch gar keinen Sinn.
Nee, das stimmt.
Ja. Da sieht man, wie weit die halt weg sind von der
Natur. Ja, das ist so diese Misskonzeption. Nicht, wenn ich alleine irgendwo bin, passiert was, sondern da, wo viele Leute sind, passiert was. Nämlich in der großen Stadt. Ne?
Genau,
richtig. In wenigen Ausfällen sicher anders. Und für Frauen sieht das auch nochmal anders aus, muss man fairerweise sagen. Das ist ein ganz anderer Schnack. Auf jeden Fall. Aber, und ich sage immer, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, auch im Podcast, so, in Deutschland geht man im schlimmsten Fall 3 Kilometer und findet den nächsten Weg oder die nächste Straße. Ja. Und ich stelle mir so, Survival ist, und wir lachen so manchmal ein bisschen über die Pfadfinder in den USA, aber wenn du in den USA in den Wald gehst, in den Appalachian oder irgendwo in den Adirondacks, dann läufst du 3 Kilometer geradeaus und bist halt tot, weil du irgendwo runterfällst, weil ein Berg kommt oder sonst irgendwas. Oder, also da sind die Gefahren schon deutlich anders, wenn man auch nicht gewöhnt ist, damit umzugehen, sage ich mal. Ne?
Definitiv.
Also das ist schon nochmal eine andere Herangehensweise. So, irgendwann stand auch für dich an, ich weiß nicht, hast du erst eine Ausbildung gemacht oder wie ging es dann für dich weiter?
Nee, ich wollte schon immer als Kröte, ich wollte ursprünglich Hubschrauberpilot werden, habe ich dann tatsächlich, damals gab es diese dynamische Waffenschau, hieß es glaube ich, diese Propagandaaktion der glorreichen Bundeswehr.
Ja.
Da war dann hier in Recklinghausen, gibt es ein riesen Ausstellungsgelände, da war dann das Heer unterwegs mit einer CH-53 Leopard 2, die sind wirklich in der Stadt geflogen. Wahnsinn, man konnte Rundflüge machen, die sind rumgefahren. Ja. Und da habe ich halt einen damaligen Hauptmann, das war der Kapitän, also der Pilot quasi, Pilot Flying, kennengelernt von dieser CH. Der war in Rhein stationiert, mit dem habe ich mich ein bisschen angefreundet und dann wollte ich Hubschrauberpilot werden.
Klar, logisch, okay, cool.
Dann hat sich das aber irgendwie überschnitten. Ich habe dann damals zu einem Aufklärungsbataillon in Darmstadt Kontakt aufgenommen. Military Intelligence Battalion 51. Echo Company. Das war quasi sowas wie eine Fernspäheinheit der Amerikaner.
Ah, okay.
Habe ich.
Guter Punkt. Ich unterbreche dich mal ganz kurz, weil bei den Amerikanern, die haben ja normalerweise diese Long Range
Reconnaissance
Units, genau. Aber das war nochmal was anderes. War das eher so wirklich wie so eine Aufklärungskommandie, die auch ein Fernspielelement hatte? Oder war das eine infanteristische Einheit? Weißt du das noch? Kannst du das noch einordnen?
Jein. Also ich weiß, das war eine Aufklärungseinheit, war halt vom Military Intelligence Battalion.
Ja.
Und die hatten auf jeden Fall eine Kompanie, die war für Fernaufklärung zuständig.
Okay. Oh, spannend.
So, cool. Und da habe ich jetzt auch nochmal, weil ich halt, das ist noch ein anderes Thema, an einem Buch arbeite, versucht zu recherchieren, mehr rauszufinden. Das ist mir aber noch nicht so ganz gelungen.
Willst du über das Buch erzählen oder ist das noch geheim?
Das würde ich gerne später vielleicht machen. Aber es ist überhaupt nicht geheim.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich über eins dieser Bücher, Bildbände, habe ich dann Kontakt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich die Adresse rausgefunden, habe dann da den Kompaniechef angeschrieben.
Geil.
Captain C. Lash hieß der, das weiß ich noch. Habe ich angemeldet. Der hat mich und meinen damaligen besten Kumpel eingeladen zum Truppenbesuch über Nacht.
Wow.
Und dann sind wir dann mit, ich weiß nicht, 16 oder 17, nee, mit 16 Jahren, glaube ich, haben wir dann diesen Truppenbesuch gemacht.
Ja.
Und der hat mich dann auf die Idee gebracht, hier hast du schon mal was von den deutschen Fernspähern gehört. Ich so, nee, was ist das denn?
Ja.
Und der hat die in höchsten Tönen gelobt.
Und welche Zeit sprechen wir? Anfang der 90er?
Das war 87, glaube ich. 1987,
genau. Okay. Also noch vor und der dann, Wende muss man ja auch, also das muss man immer, ne, so ein bisschen
auf jeden Fall, setzen. Kalter Krieg, genau, richtig. Geil. Und da habe ich halt zur Fernspielkompanie 300 auf Fritzlar Kontakt aufgenommen.
Auch schon.
Hab dann da eine Truppenwerbung gemacht, so einen Truppenbesuch. Und
geil.
dann stand für mich fest, ich will Fernspäher werden. Hab dann mit der Schule aufgehört. Ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte einfach nur Soldat werden.
Okay, ja.
Hab dann ein halbes Jahr nur Sport gemacht, ja. Bin halt jeden Tag laufen gegangen, also kein Krafttraining oder so. Ich glaube, ich bin tatsächlich nur... Rocky war auch ein Vorbild damals, muss ich sagen. Hab dann halt meine Liegestütze gemacht und bin halt laufen gegangen wie so ein Irrer. Weil damals gab es halt noch nicht diesen Einstellungstest, wie es den heute gibt.
Ja.
Aber ich wusste schon, ich muss fit sein. So. Ja. Und dann war ich bei der Freiwilligen Annahmestelle in Düsseldorf, habe dann diese Tests gemacht und habe dann so meine Erinnerung als Beste auch diesen Sporttest bestanden. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Auf jeden Fall, glaube ich, war ich nicht schlecht.
Ja.
So. Und dann bin ich zum 2. Januar 1990, habe ich dann meinen Dienst angetreten in Fritzlar.
Aber nochmal an euch alle da draußen, stellt euch das mal vor, ne? Die Wende ist gerade passiert. Ich weiß nicht, wie relevant das war für dich.
Es damals? War noch nicht, also ja, beziehungsweise es ist gerade passiert. Genau, es war gerade passiert, aber du hast es nicht realisiert.
Ja, klar.
Der Kalte Krieg war halt noch greifbar.
Genau, ja.
Dieses, und das Feindbild war auch noch lange präsent.
Ja, klar.
Also muss man sagen.
Ja,
also intern wurde das nicht von heute auf morgen gekippt.
Ja.
Also das ging irgendwie.
Ja, na klar, ne, logisch. Das war ja erstmal, also dann im Januar 90, das ist ja schon mal mega spannend. Mhm. Lass uns mal ganz kurz abschweifen, weil die Fernspäher ein starkes Up und Down hatten. Mittlerweile, jetzt aktuell, glaube ich, geht's langsam wieder bergauf. Also auf der einen Seite natürlich von der Reputation war es die einzige Spezialeinheit neben den Kampfschwimmern. Und jetzt können wir drüber streiten, spezialisiert, egal. Weil, und ich höre gleich auf, von mir zu erzählen, aber ich habe natürlich in der Barrett 1998 einen Artikel gelesen über die Fernspäher.
Ja.
Und dann war für mich klar, ich muss Fernspäher werden. Habe aber Abitur gemacht und bin dann zur Offizierprüfzentrale und habe gesagt, so ja, ich will Fernspäher werden. Erst Wunsch Fernspäher. Ja, gibt es nicht als Offizier, müssten Sie Panzer aufklären. Oh, Panzer? Nein, findet nicht statt. So, und tatsächlich war mein Zweitwunsch Jäger. Also weil ich mir damals dachte, so Fallschirmjäger hatte ich mir zugetraut, das war mein Drittwunsch tatsächlich, aber ich dachte, mit der Höhe bist du nicht so. Ich habe dann zwar später den Springerschein gemacht. Egal. Aber das nur dazu. Also, vom Verständnis her, muss einem das klar sein, dass man, wenn man von Spezialkräften der Bundeswehr gesprochen hat, waren die Fernspäher auf jeden Fall mit dabei. Nichtsdestotrotz gab es damals mit den drei Kompanien, gab es da sicher auch Wehrdienstleistende, die da eingezogen wurden. Ganz normal, natürlich. Ne?
Genau, gab es. Ja. Das waren halt Mannschafter, die dann als Kraftfahrer eingesetzt worden sind, aber auch länger dienende, die halt im Fernspähtrupp eingesetzt worden sind.
Okay.
Die gab es auch.
Spannend.
Obergefreite, genau.
Und jetzt erzähl doch mal, jetzt kannst du wieder erzählen, Entschuldigung, aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Es gab damals noch die drei Kompanien, ist das richtig?
Ja. Korrekt.
Und du bist da reingekommen und ich glaube, wir können nicht die gesamte Bundeswehrzeit, aber so dieser erste Eindruck, so du kamst da rein, hast schon die Typen gesehen mit diesem, und ja, ich meine, du bist der Heeresflieger Hambodoro des Barrett. Barrett. So, mittlerweile das Kommando Spezialkräfte und früher halt nur noch die Fernspäher und dann noch mit diesen unfassbar gut aussehenden Adler mit diesen, also das machte schon was her. Genau. Und halt Fallschirmjäger, logischerweise. So, also, und dann hast du die das erste Mal gesehen, damals auch spannend, ausrüstungstechnisch, noch Oliv.
Ja, steingrau Oliv, genau.
Wow, richtig. Okay.
Auch noch ziemlich lange sogar.
Ja, okay. Und dann erzähl mal, so wie war das?
Also das Barrett-Heft, dieser Artikel, den du meinst, der hat mich natürlich auch nochmal angefixt, weil da war eine Abbildung von einem Ausbilder von uns, Peter Pitzer, eine Legende war das. Der war der fieseste Mensch auf der ganzen Welt.
Wow, okay.
Aber
Arschloch fies oder einfach, ich fordere Arschloch, euch fies?
Okay. Das größte Arschloch der Welt war das.
Okay.
Der ist leider verstorben, der war schwer krank,
okay.
Aber der war der fieseste Mensch unter der Sonne und hatte aber auch ziemlich was drauf. So.
Ja.
Und als ich dann, ich war halt noch minderjährig, ich war noch 17, als ich da hinkam. Und mein damaliger Spieß mochte mich nicht, ich mochte ihn nicht.
Ja.
Und ich hatte keine gute Zeit, sagen wir es mal so. Ich hatte es nicht leicht.
Okay.
Und du warst halt auch, ich habe mir gestern noch mal die Fotos angeguckt, die paar, die ich halt habe. Also Babyface, sage ich nur. Das ist mit 17 Jahren Fernspäher. Und dann hat man halt die ganzen Chaoten da gesehen. Ein ehemaliger Kamerad von mir hat mal gesagt, gerade bei der 300 waren entweder Schwerverbrecher oder Alkoholiker.
Okay.
So. Ja. Und das kann ich bestätigen. Wir hatten angeblich die höchste Fahnenflüchtigenquote in der Bundeswehr.
Krass, okay.
Nicht, weil wir wirklich desertiert sind, sondern weil man
nach zurückgekommen oder was?
Richtig. Ah. Und das ist auch mir mal passiert. Nach der Fußball-WM bin ich irgendwo hängen geblieben. Da haben mich angeblich schon die Feldjäger gesucht. Mein Vater hat mich letztendlich irgendwo aufgegabelt. Ja. Man war einfach ein Freak. Und die Leute, die sich halt zu sowas melden, zu einer Fernspieltruppe, können nicht geistig ganz klar sein, muss man dazu sagen. Also man muss schon irgendwie einen Spleen haben oder eine Schraube locker, weil man weiß, es wurde ja mal errechnet, im damaligen Einsatzfall hätte man, glaube ich, eine Überlebenszeit von 1,5 Tagen Maximum gehabt. So.
Ja, na ja, klar.
Und also da muss man schon ein bisschen verrückt für sein.
Und dann ja auch, also die, es wurde von der Bundeswehr nicht wirklich, also im Krieg, Gott sei Dank, also im Kalten Krieg, nie durchgeführt. Das heißt, dieses Konzept, und da müssen wir auch nicht zu tief drauf eingehen, aber ich würde mich da unfassbar gerne mit dir unterhalten, weil es natürlich ist, das Konzept, 4 Mann marschieren mit Hinkelsteinen von Rucksäcken 70 Kilometer, also oder verlegen, erstmal wie auch immer, bis zu 70 Kilometer hinter den VRV damals und sind dann stationär und müssen ja darauf hoffen, dass sie Aufklärungsergebnisse sammeln. Mit dieser kleinen Zahl, die halt so gerade so mit 4-Mann-Trupps war die unterwegs, schätze ich mal. Ne? Also es war damals wie heute, dass ihr halt halbwegs schichtfähig seid. So, und dann geht der Angriff wo ganz anders lang vielleicht. Oder ihr könnt gar nichts aufklären, weil der, ne? Weil man ja auch gedeckt ist. So, also, und das ist, und bitte alle da draußen, kein Fernspäh-Bashing, weil ich unfassbar großen Respekt habe und das einfach natürlich auch vom Weiten, das sieht ja immer total spannend aus und hat auch sowas Heimeliges, aber wie scheiße das ist, mit so einem Hinkelstein durchs Gelände zu eiern, sich dann ein Loch zu graben, dann da drinnen zu leben, und zu leben heißt, und da kannst du mal dann ins Detail gehen, wie viel Beutel du gemacht hast, ja. aber, und wie gesagt, und da gehören schon besondere Leute dazu, aber am Ende ist der Einsatz halt, ist halt schon scheiße, ne? Da hat selbst ein Fallschirmjäger eine höhere Überlebensfähigkeit, ja?
Ja, also mit der Ausrüstung, die man da mal, also wie gesagt, jetzt zu diesem Buchkonzept nochmal, ich habe halt viel recherchiert und man sagt immer, das ist so eine Legende, ja, man wird hinter den feindlichen Linien abgesetzt. So, ich habe dann recherchiert, ich habe Bücher und Fernsperranweisungen von 1967 gefunden, von 1972.
Oh, spannend,
Und nirgendwo in diesen Vorschriften steht was von Luftlandeeinsatz hinter den feindlichen Linien. Ja. Es steht überall nur Überrolleinsatz. Das heißt, du wirst halt in deinem Bereich, wo du eingesetzt wirst, VRV, das wäre bei uns halt der Bereich Werratal gewesen, Obersuhl, so die Ecke, du hättest dich irgendwo eingebuddelt und hättest dann abgewartet, dass sich irgendwas tut.
Okay,
Es war niemals die Rede oder nirgendwo in schriftlicher Form ist irgendwas zu finden, dass man hätte irgendwo abgesetzt werden können. Man hatte die Ausbildung, man hat das auch geübt, bis zum Abwinken, Hinkeltragen ohne Ende mit diesem tollen damaligen Fernspähdeuter-Rucksack in diesem Rohrtragegestell.
Wir kommen drauf zurück, ich bin da schon so heiß drauf. Ja, okay.
Und du hast es halt, und dann habe ich damals bei einem ehemaligen Treffen, habe ich dann irgendwann unseren ehemaligen Kompaniechef Major Becker gesprochen, habe den interviewt. Wieso gab es denn auch das wieder zum Thema vorbereitete B-Stände, diese Beobachtungsstände, da gibt es halt auch diverse Gerüchte. Er sagte mir, Stefan, es hat nie vorbereitete B-Stände gegeben. Wir hätten das im V-Fall, wären wir rausgefahren, der Kompaniechef und der Kompanietruppführer, hätten dann die B-Stände rausgesucht. Dann wären die dann angelegt worden. Genauso die Verpflegungsverstecke, die es damals gab.
Ja.
Die waren auch nicht vorbereitet. Die wären erst im Verteidigungsfall, wären die erst angelegt worden.
Okay, also dann sozusagen in der Phase der Mobilmachung oder kurz vorm Angriff wäre dann die Versorgung rausgekommen. Und die B-Verstecke, heißt das, wären die dann von, ja gut, du kriegst ja keine Feldarbeitsgeräte daraus, das hätte schon jemand buddeln müssen. Und, ne? Also,
die wurden immer selber gebuddelt. Auch da gibt es super tolle Folien von so einem, wie hießen die da, Proki?
Ja, Folien
Tageslichtprojektor. Von 1967, da steht dann drauf, das kommt auch dann im Buch vor, die Ausrüstung des Fernspähers, da ist dann ein Spaten dabei, noch nicht mal ein Klappspaten, eine Spitzhacke und so weiter, was man halt zum B-Standbau mit sich führen muss. So.
Ja.
Also richtiges Gartenwerkzeug quasi.
Klar, logisch. Lass mich dazu mal eine Frage stellen. Den Freifalleinsatz gab es damals auch schon, oder habt ihr das? Also wäre, Klingt ja erstmal ganz gut so, aber du kriegst ja die Ausrüstung gar nicht mit, wahrscheinlich so komplett, ne?
Also damals hatte man niemals so viel Ausrüstung wie heute. Also als ich angefangen habe, gab's, da kam gerade so die Zeit auf, irgendwann 93, glaube ich, mit dem Berghaus Crusader, wie er damals hieß, der Vorgänger des Vulcan oder Atlas.
93 schon?
Ja, um die Zeit. Oh. Wurde ja nebenbei verkauft. Es gab einige, die halt importiert haben, weil die halt bei den Briten, wir haben halt viel mit den Briten gemacht.
Ja.
Und da hat der eine oder andere und ich dann auch angefangen, damit Handel zu betreiben.
Ja.
Aber bis dahin hatten wir alle und viele haben tatsächlich den Standard-Bundeswehr-Fernspielrucksack benutzt. Und da passt verdammt nochmal nichts rein.
Okay, den kennen nicht viele. Ich habe den selber. Ich hatte mit, auch mit dem wir hier Podcast machen, Nico ist ein Giersammler, ehemaliger, war beim EGB, richtig feiner Typ. Und der, mit dem habe ich meinen Rucksack voll gemacht und irgendwann... Warte mal, Deuter, es gab einen Fernspielrucksack und habt ihr mal rausgesucht, den gibt es noch manchmal ganz selten oder gibt es noch mal zu kaufen. Und da dachte ich so, boah, also erstmal Deuter klingt ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal ziviler Ausstatter so. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also das war auch die Zeit eigentlich noch vom kleinen Jägerrucksack oder von dem normalen Rucksack, den alle hatten. Hattet ihr den auch? Und oder gab es schon von Anfang an diesen Spezialrucksack, weil den gab es ja dann wirklich nur wahrscheinlich, naja, für jede Kompanie drei Sätze oder was, ne?
Ja, also soweit ich weiß,
gut war der, wie schlecht war der?
Also wir hatten alle diesen Gebirgsjäger und diesen, keine Ahnung, Gefechtsrucksack, auch diesen Affenrucksack da, diese Kraxe mit diesem uralt Koppeltragegestell halt noch, mit diesem Alu-Karabinerhaken.
Ja.
Aber als Mannausstattung war dann dieser Rohrrahmenrucksack.
Ja.
Der aus heutiger Sicht eine absolute Katastrophe war. Damals war er einfach nur cool, weil den sonst keiner hatte.
Ja.
Man war stolz drauf, weil man anders aussah.
Okay, ja.
Aber der war so schmal, dass halt wirklich kaum was reinpasst. Jetzt war es so, dass wir halt damals schon einen Daunenschlafsack auch hatten, Fernspiel-Daunenschlafsack. Der war wiederum sehr, sehr gut.
Ja.
Und dann hatte man halt wie eine Wärmflasche. Das war dann der Wasser, ich glaube Wassertragesack hieß das, 5 Liter. Das war einfach eine überdimensionierte Wärmflasche.
Ja.
Super schwer, wo man dann das Wasser reinfüllen konnte.
Ja.
Alles hat dann einmal nach Gummi geschmeckt.
Ja.
Aber ich glaube, man hat damals nie mehr als 20 Kilo Rucksack plus Funkgerät, Batterien und so gehabt, weil es passte einfach nicht mehr rein. Ja. So, es war einfach so.
Ließ sich der halbwegs tragen, dieser deutsche Rucksack?
Natürlich ließ das sich.
Nee, also schon von einem Komfortlevel. Weil wir reden ja von einer Zeit, da gab es schon lange den Alice Pack und der Alice Pack lässt sich im Vergleich zu einem Flecktarn-Rucksack, fand ich, sehr gut tragen. Auch heute noch. Mhm. Also absolut. Erzähl mal, wie war das bei dem?
Also er hatte gepolsterte Schultergurte, er hatte auch einen gepolsterten Hüftgurt, der allerdings nur hinten rumging und ich kann mich nicht dran erinnern, beziehungsweise ich habe dann auch vor ein paar Jahren, glaube ich, nochmal so einen Fernspielrucksack ersteigert bei Kleinanzeigen.
Ja.
Und der hatte keinen Gurt, der vorne rumging, sodass man ihn zuschnüren konnte, dass die Last auf die Hüfte verteilt war, sondern der hing einfach nur am Rücken.
So. Okay.
Und der war, und wenn man in Stellung gegangen ist, hat man immer das Querrohr oben von dem Rohrtragestell immer in den Nacken bekommen.
Ja.
Totaler Blödsinn eigentlich. Okay. Aber für damalige Verhältnisse war der sicherlich okay.
Aber jetzt trotzdem, weil du sagst für damalige Verhältnisse, wir reden von den Anfang der 90er Jahre. Ich sag's nochmal, Alice Pack, machen sich viele drüber lustig, weil man aussieht wie eine Zecke, weil der so ein Sack ist. Aber ich habe den mal vor einigen Jahren einfach, ich kannte den selber nicht bis vor einigen Jahren und hatte eine Trekkingtour, keine Ausrüstung, habe gesagt, ich kaufe mir den für 50 € und war einfach nur fasziniert, wie gut dieser externe Rahmen funktionierte. Und trotzdem hatten die Briten, da bin ich mir nicht sicher, ob die schon den Bergen hatten, also diesen... Ja, obwohl ja, Falklands hatten die ja auch schon, aber deswegen auch dieser britische Einschlag eben durch den Berghaus. Und dafür waren wir schon extrem rückständig, oder? Also gab es aber war das ein ziviles Modell, was sozusagen umgebaut wurde, wenn es von Deuter kommt?
Der
oder
war
speziell hergestellt?
Nee, also ich muss jetzt gerade überlegen, ob auch VD, Deuter, ob beide den gefertigt haben, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es ein rein militärisches Modell.
Ja.
Und wir haben ja damals, wie gesagt, wir haben so viel internationale Fernspielgefechtsübungen, Kurse in Weingarten gemacht und wir haben gesehen, was die anderen an Ausrüstung haben. Und dann hat man sich halt alles dazu gekauft, weil es das Leben erleichtert hat. So. Und dadurch ist dann halt mein kleiner Schäkelhandel entstanden. und ob Chestricks oder Rucksäcke, weil wir waren damals schon rückständig.
Punkt. Okay. Letzten Endes sind wir immer noch bei der Bundeswehr. War das bei den Fernspähern bei euch schon immer so, dass sie gesagt haben, ey, I don't give a fuck, also auch die Chefs, auch die Offiziere, holt euch, was ihr braucht, es sieht eh keiner? Oder wie strikt waren da die Leute? Wir reden also von den 90ern. Also, ja.
Auf den Übungen war es komplett egal. Da konnten wir tatsächlich anziehen, was wir wollen. Also wir sahen auch wirklich aus wie Gorillahaufen, wenn wir dann mit Autos zurückgefahren sind und irgendwo angehalten haben am Rastplatz. Das sah echt wild aus, muss ich sagen. Ja. Aber sobald wir gefühlt eine Sekunde in der Kaserne waren, musste man die korrekte Anzugordnung herstellen. Watchcap ab, Smog ausziehen. Viele hatten auch die M65 in Woodland.
Oh, okay.
Oder was auch immer. Und da musste alles sofort wieder hergestellt werden.
Stefan, erzähl mir bitte, so was war dein High-End-Ausrüstung? Wie müssen wir das vorstellen? Weil das ist, ich habe auch von, hat mir auch Nico gezeigt, so ein paar schöne Bilder auch von den amerikanischen Fernspähern, die ja auch wirklich wildeste Tarnungen anhatten. War das bei... Erzähl mal, was war so dein, als du dann rausgegangen bist, was war so dein Top? Also hat auch keiner was gesagt, wenn ihr einen DPM-Smog angehabt hättet oder gehabt hättet?
Nee, also mein Eindruck war, dass viele sehr, sehr, also andere waren amerikanisch angehaucht, die haben dann diesen ECWCS-Parker gehabt, weil das der erste Gore-Tex-Parker waren oder M65, die gar keine Funktion hatte.
Nee, wirklich, die M65 ist ja nur eine Jacke, die zwar cool ist, ne, aber die kann
nichts. Genau, aber ansonsten, und ich war einer, glaube ich, der Erste, wenn ich mich so recht entsinne, der wirklich einen britischen Windproof-Smogs anhatte, weil den habe ich dann irgendwann bei den Briten gesehen, bei den Royal Marines oder wo auch immer, ich weiß es nicht mehr, habe mir den gekauft, dazu einen Chestrick von Arctis.
Wo hast du den besorgen können damals?
Ich glaube, den habe ich bei Stringtown Supplies, auch so Mail-Order-Versandshop gekauft.
Ja.
Stringtown oder Silvermans London, glaube ich, habe ich den bestellt und auch das Chestrick.
Und waren das dann neue Sachen oder waren das Surplus? Weißt du das noch?
Nee, das waren, also die Jacke war neu, das weiß ich noch. Ja. Und das Chestrick weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber auch neu.
War das damals teuer? Also wahrscheinlich schon, oder?
Jein, man hat ja gut verdient. Und da ich in der Kaserne gewohnt habe, war das nicht teuer. Man hat sich wirklich, also es gab, muss ich sagen, viele, die sich viel Ausrüstung gekauft haben, wie dann auch den Berghaus-Rucksack oder die Yeti-Gamaschen, die auch legendär waren. Ja. Und es gab aber auch Kameraden, die haben wirklich nur ausschließlich das dienstlich gelieferte Material benutzt. Und da muss ich heute sagen, Hut ab, dass sie das so durchgezogen haben. Also damals hat man sich keine Gedanken gemacht, aber heute denke ich, okay.
Ich mache noch mal eine Klammer auf. Wir reden ja von Oliv. Ich finde den Moleskin-Anzug, ich hatte den nie dienstlich tatsächlich, mein Bruder wurde noch so ausgestattet, an sich nicht schlecht, sehr stabil, im Sommer halt warm. Ich finde diese gesamte Ausstattung damals mit Feldbluse, drunter Feldhemd und T-Shirt und so, das war vielleicht, also das kommt ja sicher irgendwo her. Ihr hattet damals noch, habe ich auch gelesen, den Gebirgsjäger-Parker, der ja aussieht wie eine Feldjacke in Oliv, wie die Feldjacke Fleckt haben in Oliv. War das nochmal was anderes oder war der eigentlich auch schon so ein bisschen cool? Weil den habe ich, den habe ich auch surplusmäßig noch nie gesehen.
Ja, ich schon. Ich suche den auch noch. Ich habe den einmal gefunden, aber für, ich weiß nicht, wie viele 100 Schekel.
Ja.
Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ist das der heutige Feldparker. Oder, das ist die Form, war halt Oliv und da der halt wiederum anders war als der normale Parker, war der besonders cool. Ja, und das Material war, glaube ich, auch anders. Ja. Und darunter haben wir dann meistens hier von der M65 diesen Liner angezogen, den haben wir uns alle gekauft, Knöpfe dran genäht oder Klett. Und dann hatten wir damals viel von den, nee Quatsch, das war auch von der Bundeswehr, ein Gore-Tex-Unterzieher Liner. Ja. Den haben wir dann oft darunter gezogen. Aber der Parker war halt cool.
Ja.
Weil er halt anders aussah. Auch Funktion war wie bei der M65 nicht vorhanden.
Ja. Punkt. Hatte der schon, kannst du das noch erinnern, ob der schon, weil letzten Endes auch die Feldjacke, also diese Feldjacke Flecktarn, haben ja sich dann auch viele beschwert, aber das war ja schon mit diesen Lüftungsschlitzen unterm Arm, also mit Reißverschluss, das war ja an sich, war halt eine Jacke, aber war halt ein bisschen winddichter. War das, weißt du, kannst du das noch erinnern, ob das bei dem auch schon war? Oder war der so noch? Nee, weil von außen sieht der tatsächlich aus wie eine Feldjacke, so ein bisschen. Ne? Mhm.
Ja. Ich glaube, der hatte keine Reißverschlüsse unter dem Arm oder so.
Kommen wir nochmal zu deiner Ausrüstung. Was hattest du an? Welche Hosen hattest du an? Hast du da die Moleskin genommen oder hast du dann die englische genommen? Oder?
Nee, Hosen habe ich immer dienstlich tatsächlich benutzt. Und ich hatte noch von diesen alten, es gab mal, ich weiß gar nicht wann, das war aus den 50ern, die Feldhosen, die hatten tatsächlich diese Blasebalgtaschen.
Die sahen aus wie die M65-Hosen von den
Amis. Richtig, ganz genau. Die hatten
auch so Klappen, ne? So, ja. Ja.
Ganz genau. Und die, da hatte ich eine von, die hatte ich halt, das habe ich jetzt auch noch auf dem Foto gesehen, die hatte ich tatsächlich noch, die gab es noch in meiner Größe
gab's
und ansonsten die normale.
Gab es bei Rea früher mal, habe ich mal gesehen und dachte so, oh, wie cool, ja. Also Hose die, Stiefel, was war da Mode damals?
Was war da Stiefel, es gab einige, die haben noch die braunen Kampfstiefel angehabt tatsächlich.
Mit der Oberfeldwirbelsohle?
Ja, genau, richtig. Mit der genähten Sohle.
Ja, das waren gute Stiefel, aber halt, ja. Aber das tat halt weh. Also die musste man sich verdienen, ne?
Richtig, genau, musste man. Und die gab es auch, selbst Anfang der 90er waren die schon ganz, ganz selten.
Ja.
Und bei uns kamen dann halt die ersten Lovers auf. Ich habe mir welche bei Kaschert Sporthaus gekauft, okay, in so einem Türkisfarben. Die habe ich dann mit Lederfarbe schwarz gemalt.
Ja,
dann bröckelte das irgendwann ab, das war dann blöd.
Ja.
Aber man durfte die benutzen.
Okay.
Also solange es schwarz war, soweit ich weiß, auch im Dienst tatsächlich, durften wir die verwenden.
Cool. Ja.
Und dann kamen irgendwann diese Mountain Boots raus oder Bergstiefel.
Ja, ja. Aber kam ja wirklich dann später, ne? Ja. Mhm. Und dann oben drüber, war das noch so die Zeit, wo man tatsächlich so einen Pullover mitgenommen hat, einen Wollpullover oder die Unterziehjacke vom M65, hattest du gesagt, ne? Oder einen Smock drüber dann, ne? Oder?
Pullover nur im Innendienst, wenn es vorgeschrieben war. Ansonsten wirklich, also ich hatte damals schon Brünier-Netzunterwäsche.
Alter, wie bei Bravo to Zero, ne? Genau.
Genau, es war halt genial. Sah schwul aus, aber es hat funktioniert. Und dann habe ich auch von Arktis schon diesen Woolpower-Nachbau gehabt, dieses Antarktika-Shirt.
Okay. Ach, das war doch, aber stimmt, aber das gibt's auch wieder, ne? War das nicht innen, war das auch Wolle oder war das nicht so ein bisschen wie Vlies, wie so ein...
Ja, und es hatte einen hohen Kunstfaseranteil, das weiß ich noch. Es hat tierisch geknistert und stank auch recht schnell, das war der Nachteil.
Ja.
Aber das habe ich zumindest angehabt, was meine Kameraden so getragen haben, weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Aber den Pullover, außer wir hatten auch den Gebirgsjäger-Pullover, diesen grauen.
Grauen mit den Knöpfen,
Alter. Richtig, den hatten wir manchmal, weil er auch wiederum cool war, so.
Aber auch, ey, das ist halt Wolle, ne? Habe ich auch, habe ich im Reha bestellt, damals im 90er. So, und ich dachte, boah, so ultra, also dachte eigentlich, ich fand den damals eigentlich nicht cool, aber halt günstig so. Und das war das Einzige, was ich mir leisten konnte.
Ja.
Mega spannend. Also du merkst schon, also das ist für mich eine Zeit, die kann ich ja, also ich kann die nicht fassen. Das können halt wenige. Und gerade aus Bundeswehr gibt es viel, da kann man auch viel suchen. Aber in so einer speziellen Einheit, weil es da auch keine Fotos mehr großartig oder wenig gibt.
Richtig.
Natürlich, du machst ja im Gefecht, ne? Also da muss schon viel passieren, dass du da, wo Kamera vielleicht schon, aber war halt nicht so einfach wie heute, wo du da kannst ja, jeder macht ja Kloaufnahmen von sich, habe ich das Gefühl, so, ne?
Ja.
Also egal was, Essen, alles. So, Smock hattest du an, Watchcap, war Hut schon ein Ding, war Boonie Hat schon ein Ding?
Nee. Soweit ich weiß, hatte keiner jemals einen Boonie jetzt. Also Watchcap, Wollmütze, das war so das Ding. Oder aber die gute alte Feldmütze, die war auch top.
Ja, na klar. Ne? Die Feldmütze geht ja immer gerade in die Olive dann. Du wurdest dann aber noch Flecktarn eingekleidet?
Ja. Ich glaube 93.
Ah, ist schon früh. Ist schon früh, muss ich sagen, ne?
Ja, oder? Von den Fernspielkompanien waren wir die letzten, soweit ich weiß.
Okay.
An sich ist es früh und ich habe auch da wieder in meinen Memoiren rumgeblättert. Da habe ich gesehen, dass ein Kumpel von mir oder ein damaliger Kamerad, der hat damals bei Armeebekleidung Becker in Bonn gearbeitet.
Ja.
Und der hat schon 91 diesen Flecktarnanzug besorgt.
Ja.
Dann waren wir zusammen auf dem Fallschirmspringerlernen und haben den einfach angezogen.
Geil.
haben gesagt, das ist ein Truppenversuch bei uns.
Ja.
Und das haben uns alle geglaubt.
Ja, logisch, ist ja geil. Mega cool. Also, ich könnte jetzt noch ganz viel fragen so zum Thema Ausrüstung, was ihr im Rucksack hattet, aber wir gehen mal ein Stück weiter, weil es führt dann zu weit, weil Flecktarn ist, glaube ich, nochmal ein Einschnitt. Heute sage ich ja, ich fand den Schnitt vom Feldanzug nie besonders, die Taschen meistens zu klein, aber als es damals kam, habt ihr schon gesagt, boah, das ist geil, oder war es einfach so, ist geil, weil es keiner hat bisher?
Ja, ich glaube eher das. Mhm. Und wir waren also damals sehr leidensfähig, denke ich schon. Und es hat gereicht. Also man kannte nichts anderes. So.
Ja. Und aber habt ihr dann auf den Übungen trotzdem noch euer Zeug getragen, was ihr sowieso hattet? Ja? Okay.
Genau, aber meistens halt nur Jacken, tatsächlich, komischerweise.
Okay, aber das ist ja schon mal ein Ding. Trotzdem frage ich mich natürlich, als Offizier so völkerrechtlich ist das auch nicht so ganz irrelevant. Ne?
Nein,
hattet
überhaupt
ihr,
nicht.
Eine Frage noch, oder wir haben noch viele Fragen, aber das interessiert mich jetzt in dem Zusammenhang. War es damals schon ein Ding, dass ihr euch an die Nähmaschine gesetzt habt oder irgendwelche Rigger hattet, die Dinge genäht haben? War das ein Ding?
Ja, gab's. Also die einen haben das tatsächlich zu Hause gemacht oder von der Mutter nähen lassen.
Ja.
Und dann gab's halt die Stoff, Standortverwaltung.
Ja.
Und da hat der eine oder andere auch mal was modifizieren lassen, aber nie so... keine Raketentechnik, sage ich mal. Nicht so, wie man das von mir dann kennt, als ich mich dann selbstständig gemacht habe.
Ja.
Komplett was, oder Lindnerhof-Taktik, der fing ja dann auch an,
nebenbei
auf seiner Nähmaschine. solche Ausmaße gab es zumindest in der Einheit nicht.
Okay, weil ich habe was gefunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Habe ich aber schon lange rumliegen. Ich habe hier, ich halte es mal in die Kamera, ihr könnt das nicht sehen. Ich lasse dich mal lesen. Kannst du es erkennen?
Halbwegs? Ja, das ist vom VWEP, ja.
Genau, also das ist vom Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk, Explosiv- und Betriebsstoffe. Einsatz Tarnjacke Fernspeer. Sagt dir das was?
Nein, das sagt mir nichts.
Und zwar ist das ein Bericht von 1997. Den habe ich, also das Schöne ist ja, man kann ja mittlerweile bei der Bundeswehr online sehr viel bei den Bibliotheken bestellen. Und irgendwie kam mir das mal unter die Finger. Ach. Einsatz Tarnjacke Fernspeer. Modifizierung der Feldbekleidung, Entwicklung und Konfektionierung einer Einsatztarnjacke für Fernspeher des KSK. Und da geht es darum, wie man aus einer Feldjacke, und so komme ich auf dieses Riggen, ist exakt beschrieben, was wurde verändert, um am Ende, ich halte es mal in die Kamera, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, ich mache Fotos davon, die verlinke ich unten. Du kannst es hier sehen. Ein Multi-Pocket-Smog. Wir reden von 97, wir kommen gleich nochmal in die Zeitlinie. Wann du auch, ne, sozusagen angefangen hast. Hinten mit, also unten schon die wilderer Tasche, so.
Ja.
Innen was im Ärmel aufgelassen, damit man da Karten reintun konnte, ist ja alles beschrieben. Die Kapuze, dass man die einrollen konnte, aber eben nicht neu beschafft, sondern nachgebaut. Und ein Detail, das wirst du wahrscheinlich sofort erkennen, weil mir das sofort aufgefallen ist, warte mal, wo ich mir denken konnte, so,
Das kenne ich tatsächlich nicht.
Ich schicke dir das mal zu, wenn du da Interesse dran hast. Guck mal, also das zeige ich dir mal. Ich weiß nicht, das müsste man sehen. Warte. Hier, diese Armtasche her.
Ach ja. Ja.
Also, da haben die versucht, mit Materialien dienstlich geliefert. Und dann ist auch, wie gesagt, sehr schön beschrieben, Schlüsselring in den Taschen und so weiter und so fort mit Eingriff und so. Hat man versucht, einen britischen Smog nachzubauen. Wie geil ist das, oder?
Also, definitiv.
Ich hätte
gedacht, an der Tasche sieht man halt, dass es wirklich fast eine 1:1 Kopie ist,
genau,
von den Briten.
Genau.
Also das, wow, also, kannte ich noch nicht.
Genau, das schicke ich dir mal zu, wenn du möchtest, weil ich hatte das ein unfassbar schönes Zeitdokument, weil das eben auch so richtig amtsdeutsch, warte mal, ich lese das mal vor. Leute, wenn es euch da draußen langweilt, spult 3 Sekunden weiter, ist mir scheißegal. Kapuze. Eine Verstellmöglichkeit der Kapuzenweite wurde durch ein spezielles Schnürsystem eingearbeitet. Dadurch wird sichergestellt, dass das Sichtfeld der Soldaten beim seitlich Verdrehen des Kopfes nicht beeinträchtigt wird. Bilder 2 und 3. Wird die Kapuze nicht benötigt, kann sie eingerollt und durch eine Schlaufe im Nacken fixiert werden. Zusätzlich wird mit den konstruktiven Änderungen die Gefahr des Hängenbleibens im Gestrüpp beim Fortbewegen im Gelände verringert. So.
Ehrlich.
Also wirklich.
Ehrlich.
Richtig stark. Dann aber auch so die Pattentaschen mit einem verlängerten Ball konstruiert, die beim Verschließen die Taschen umklappt. Sachen, die es erst später gab, ne? Aber hier schon, also da hat sich jemand Gedanken
gemacht. Ist das wirklich von 97?
Ich habe hier, also Bericht. Und deswegen kam ich drauf, weil das scheint mir so früh, weißt du? So, das ist ja die Zeit, wo du gerade sozusagen in die Entwicklung gegangen bist.
Genau.
So, und es gibt hier den Vorgang, VS nur für den Dienstgebrauch. Naja, ich denke mal, das ist verjährt.
Bestimmt.
Ich zeige dir das mal hier, kannst du die Daten ganz gut sehen, ne?
Tatsächlich. Aber ich wage zu behaupten, dass das Foto nicht so alt ist. Aber wer weiß.
Kann sein. Also das ist hier, der Vorgang begann an der Besprechung Tarn und Täuschen, VWEP, BWB und KSK am 25.26.1997 und diese Empfangsbestätigung, also warte mal, dann Versand, also dann wurden die halt hergestellt, Versand 98, am 18.8.
Ja. Krass.
Also, das habe ich extra nochmal besorgt, weil ich dachte, das ist bestimmt was auch interessant ist. Weil, ich habe es ja am Anfang schon gesagt und deswegen, ich sage es, und das ist auch so, du bist der Vater des Multi-Pocket-Smogs hier in Deutschland. So, also, die kommen von dir. Und alles, was ihr da draußen kennt, was wir als Smog sehen, wir auch als Gear-Nerds, als Gear-Liebhaber, das kommt von dir, wenn es im Flecktarn ist. Oder ist von dir inspiriert. Und das ist meine Frage. So dieses Multi-Pocket-System habe ich, wie gesagt, als Jugendlicher, ich habe das nicht so ganz wahrgenommen, schon gesehen, dass das im SASS, da habe ich das kennengelernt, diesen SASS-Katalog. Ja. Mhm. da waren, glaube ich, auch nur Zeichnungen drin und so. Das war ja auch irgendwie ganz, ganz schlimm. Aber,
abenteuerlich.
Ja. Aber von Arktis gab es den auch schon mit diesen, wie man es heute kennt, mit der Wilderer-Tasche und den vier Hüfttaschen. War das schon ein Ding?
Es gab einen Smog, der mehrere Taschen hatte, aber ja. Ich habe dann, das könnt ihr jetzt auch wieder nicht sehen, ja. Ich habe in meinem allerersten Katalog von 2001 und da habe ich halt diesen sogenannten Multi-Pocket-Smog.
Ja.
Der wurde tatsächlich mit dieser Taschenkonfiguration erst mit mir bei Arktis entwickelt in Exeter.
Und das war, siehst du, und das wollte ich so gerne wissen, weil ich sehe auch aktuell, in dem, wenn man die Briten sieht, so dieses Multi-Pocket-System hatten die gar nicht so. Ne? Nee. Also auch diese große Hüfttasche ist letzten Endes ein Ding, was von dir kommt, richtig?
Richtig. Also das war sicherlich eine Idee von einem Kalver. Das war nicht meine alleinige Idee. Da erhebe ich keinen Anspruch drauf. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, woher das tatsächlich kam, diese Wilderer-Tasche. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr Festland. Also nicht deutsches, auch nicht mittlerweile kann man doch sagen, europäisches Ding. Also die Briten haben das nie so gehabt.
Ja, nein. Aber wie spannend. Und das ist ja, machen wir mal einen Zeitsprung. Ganz kurz. Ich 2000 eingezogen und ich weiß noch, 2003, ich war halt im Jägerbataillon, auch noch Jägerlehrbataillon, wo ja alles Dienst geliefert war, wo festgelegt wurde, welche Magazintasche an welches Loch im Koppel kommt, damit alle gleich aussehen. Ne? Aber es gab dann schon die KRK-Kompanien und ich stand natürlich neidisch vom Neid zerfressen daneben, wie alle, die haben nicht Dienst geliefert bekommen, sondern gekauft, als Smogs getragen haben und ich natürlich nur gehetzt, so ja, ihr und Smog, aber war ja KRK, ne? Und da ist mir das so als Soldat das erste Mal so bewusst geworden und fand damals schon, und das ist ja dieser Trend, boah, das ist schon cool. Ey, die coolen Leute tragen halt Smog. Ne? Das heißt, es ist zu so einem Modeding geworden. Und jetzt zurück zu dir. Du warst dann irgendwann, so, bist dann, als du in die ersten Entwicklung rangegangen bist, warst du schon aus der Bundeswehr raus? Oder wie kam es dann dazu? Jetzt kannst du mal diese Entwicklung so erzählen. Oder war das schon zwischendrin? Du hast ja gesagt, du hattest schon immer so ein bisschen
Schäkel. Also das war, irgendwann hatte ich halt eine Einzelstube und habe halt, wie gesagt, gerade bei den Briten gesehen, was es so Tolles gab. Habe dann Kontakt zur Arktis aufgenommen und habe dann in meiner Stube eine Ecke eingerichtet, so eine Verkaufsecke. Ich habe selbst meinen Spieß eingekauft und da fing ich dann an, Chestrakes zu verkaufen. Habe auch dann von jemandem, der dann ausgeschieden ist, den Berghausvertrieb übernommen, sprich Rucksäcke und diese sogenannten Yeti-Gamaschen, Yeti-Gator verkauft und diese Arktis-Produkte. Und als dann, also zunächst alles in DPM, und als wir dann Flecktarn eingeführt hatten, habe ich dann irgendwann zu Delcotex Kontakt aufgenommen, habe Cordura in Flecktarn gekauft, also 5-Farben-Tarndruck, habe das dann nach England geschickt und habe dann die allerersten Chestrigs und auch dann um 2000 oder Ende der 90er die ersten Flecktarn Smogs produzieren lassen.
Ja.
Und 97 bin ich ja dann raus und habe mich dann mit der Abfindung, sage ich mal, selbstständig gemacht. Habe dann Survival Equipment gegründet.
Warte mal, wir fassen nochmal zusammen. Du hast, also Arktis war nicht in der Lage, wenn du sagst, besorgt Flecktarn, Cordura, besorgt ihr das?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay.
Das weiß ich nicht
aber lief
mehr. Also ich weiß, das lief über mich und ich war halt schon immer sehr umtriebig und habe das halt besorgt. Punkt.
Mega. So. Also das ist ja schon mal geil. Und ich habe jetzt letztens erst wieder, ich habe mir eine Arktis Assault West halt auch in Flecktarn, habe ich mir jetzt mal besorgt, weil ich die irgendwie cool fand. So, ich wollte die einfach mal anfassen. Und gerade die alten Modelle hatten ja noch so, oder und das will ich nicht in einen Topf werfen, aber so die alten Modelle, wo du siehst, dass der Flecktarn so ein bisschen anders war und so. Ich weiß nicht, wie es damals schon mit IR aussah oder so. Oder mit dieser, war wahrscheinlich gar nicht.
Das hat keinen interessiert. Es war genauso wie Genfer Konvention, Hoheitsabzeichen. Es hat keine Sau interessiert. Ja. Null.
Geil. Also, und dann habt ihr diese, Nico wird mich hauen. Modell 49, nein, wie heißt das, Chestrick?
42. Pattern 42 oder Classic Chestrick, genau.
Und das hast du dann sozusagen nähen lassen. Gab es, heute habe ich ja das Gefühl, es gibt relativ viele, die entweder zu Hause nähen, es gibt eine Industrie, auch in Deutschland. In Deutschland gab es sowas gar nicht, oder war es einfach auch nicht, hattet ihr gar nicht den Drang, nach in Deutschland das zu machen, weil es einfach...
Nö. Ja. Also es gab sicherlich so ein paar Freaks, aber es gab halt kein Social Media, es gab kein Intranet. Ja. Sicherlich gab es den einen oder anderen, aber man hatte gar nicht die Ambitionen. Man hat es einfach gekauft und
aber auch kein Hersteller. Also du musstest zu Arktis gehen. Du hättest nicht irgendwie gehen können zu, was weiß ich, Deuter, VD, weil du es gesagt hattest. Die haben später German First Line gegründet. Aber sowas gab es nicht. Genau. Der Weg war Arktis.
Überhaupt nicht.
Okay.
Genau, das war Arktis, zumindest für mich.
Wie sind die auf dich gekommen? Haben die dich auch als Händler wahrgenommen? Hattest du dann, ich meine, ist auch verjährt, aber hast du das als Nebengewerbe angemeldet oder als Gewerbe angemeldet sozusagen?
Genau, ich habe es als Gewerbe angemeldet, als Nebengewerbe, habe das natürlich auch genehmigen lassen vom Chef und habe dann angefangen einzukaufen und alles im ersten kleinen Rahmen.
Ja.
So, und auch Berghaus, man hat damals ja fast alles zum Einkaufspreis verkauft.
Ja.
Weil man halt Kamerad war.
Klar.
Man wollte halt, also aus kaufmännischer Sicht, total unklug.
Naja, aber für dich ist schon auch mal ein cooles Chess-Trick rausgesprungen oder so. Ne? So das.
Nicht nur das.
Ja, okay.
Das stimmt.
Ja.
Genau, und so fing das alles an. Also,
Warte mal. Oh, jetzt, du warst ja noch mit G3 ausgestattet wahrscheinlich, oder?
Ja,
mit G3 mit einschiebarer Schulterstütze und dann später aber auch schon G36. Also,
nein.
Also die Chess-Tricks waren auch für G3-Magazine sozusagen optimiert?
Die waren Standard. Das passte einfach rein.
Okay,
also wir haben ja die Doppelmagazine zusammengeklebt, ein Stück Pappe dazwischen oder so, Panzerband drum, mit diesem Fallschirmkordel und so. Und das passte einfach. Und dann war in einer Seite eine Feldflasche, die amerikanische, hatte ich zumindest. Und auf der anderen Seite ein BCB Survival Kit.
Ah, stark, so. Ja.
Und das war's.
Okay.
So.
Mega gut. Aber das ist ja auch so ein Punkt. So, jetzt hattest du ja die Idee, oder komm mal dann irgendwann zu dieser Smog-Entwicklung. Wie kam es dazu?
Es war so, dass viele von uns halt nach Calw gegangen sind. Ich hatte damals aufgrund einiger negativer Erfahrungen die Nase voll von der Bundeswehr. Okay. gesagt, ich möchte nichts mehr hiermit zu tun haben. Da war ich schon völlig, ich habe schon völlig abgeschaltet.
Ganz kurz, du warst Stabsunteroffizier?
Ja, genau.
Okay.
Und ich war nicht immer ganz linientreu, muss ich dazu sagen, bin auch mal angeeckt und durfte auch mal den einen oder anderen Silvester- oder Weihnachtsdienst verbringen und habe halt auch meine Meinung gesagt.
Ja.
So, und ich habe halt beim letzten KSK-Symposium habe ich einen ehemaligen Zugführer von mir getroffen, der ist mittlerweile Oberstleutnant, der habe ich gefragt, ey Klaus, warum bin ich eigentlich nicht weitergekommen? Also Stefan, du warst immer viel zu ehrlich, du hast immer deinen Mund aufgemacht.
Okay.
So, und dann waren halt noch andere Dinge. Wie gesagt, also man war halt nicht ganz, ganz unschuldig daran, aber irgendwann habe ich abgeschaltet.
Aber
Entschuldigung,
ich unterbreche dich, aber...
Das macht nichts, kein Problem.
Das Verkaufen war nie ein Grund. Also das war, kann ja auch manchmal sein, dass einige vielleicht neidisch gemacht haben, jetzt macht ihr hier Kohle in der Kaserne, irgendwas. Das war aber nie ein Grund?
Es kann sein, habe ich aber so nie gespürt.
Okay. Okay.
Weil ich glaube auch alle gesehen haben, dass ich dadurch nicht Millionär werde, sondern weil ich alles zu fairen Preisen verhökert habe.
Ja, okay.
Ich war schon immer eine ehrliche Haut in dieser Hinsicht.
In Ordnung.
Genau.
Okay.
Und ein Riesenaspekt war halt auch, dass wir halt Übungsweltmeister waren. Und damals war man halt Jungspund, man wollte in den Einsatz, man wusste, man ist vermeintlich top ausgebildet. Heute sehe ich das anders.
Ja.
Und hat halt mein allergeilster Lehrgang war der CQB-Kurs im Weingarten mit dem britischen SAS. Und das war für mich mein absolutes Highlight. Da wurden mir die Augen geöffnet und ich habe gesehen, okay, wir spielen im Sandkasten und ihr seid Soldaten.
Ja, verstehe.
Also, und man hatte halt keinen Einsatz. Man hat sich damals für Somalia gemeldet, man hat sich hierhin gemeldet, dahin, aber man wurde nie genommen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, was soll das hier alles? Und wie gesagt, als dann Calw gegründet worden ist, das KSK, war ich schon ausgebrannt.
Okay.
So, und habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig mit meiner damaligen Frau oder Freundin, Lebensgefährtin. Und dann, da ich halt viele in Calw kannte und die viel dezentral oder auch privat gekauft haben, fing dann irgendwann mehr oder weniger zeitgleich das Projekt Smog an.
Ja.
Chestrick, danach dann Scharfschützenanzug und. Also da.
Okay. Du hattest die Firma Survival Equipment und ich hatte einmal ein Produkt von dir in der Hand dienstlich geliefert. Oder nee, jetzt lass mich nicht lügen. Aber diese Schachtel Kleinteile aus Alu. kam auch von dir, ne? Also war auch von Zweifel Equipment, meine ich. Stand da sogar drauf.
Nee,
oder war das was anderes? Aber ja.
JK Defense
oder, ja?
Müsste das gewesen sein. Okay. Und die Schachtel war von Trangia, die wiederum über Scandic gekauft worden ist, wo ich auch 15 Jahre war. Genau.
Dann kommen wir noch dazu. Ja, okay. Also deswegen komme ich ja nur. Okay.
Ja.
Aber dieses Projekt Multi-Pocket Smog, weil das ist ja der Punkt. Und da sehe ich heute, und da können wir gleich mal drauf eingehen, aktuell habe ich auch dienstlich geliefert, den KBSSK-Satz und im Jahr 2023, 2024, wann auch immer, hat jetzt endlich jeder Soldat eine coole Jacke, eine vermeintlich coole Jacke, nämlich auch eine Multi-Pocket, also quasi einen Smog.
Ja.
Den aber gar nicht jeder braucht.
Nein.
Wofür brauchen meine Jäger? Ey, Grüße gehen raus an meine Jäger, an meine Fallschirmjäger. Fallschirmjäger verstehe ich, die müssen auch im Sprungeinsatz mehr Zeug mitnehmen. Aber es war ja ein ganz spezifischer Zweck. Nämlich, scheiße, ich werde angeschossen, Rucksack weg, Chestrick hoffentlich behalten und mit dem überleben und überleben, was ich am Mann habe. Hm. Klassisches Fernspähding. So. Und irgendwann kam es mal in die Mode und jeder wollte es haben, weil es cool war. Hm. Aber jeder, der schon mal durch ein Kellerfenster, durch eine Kanalisation, durch einen Deckendurchbruch mit einem Smog gemacht, also mit einem Smog, der gepackt ist, wie er denn gepackt werden soll, haben wir ja dann auch Mode, Poncho-Liner rein, alles so reinpacken.
Ja. Ja.
Das geht natürlich nicht, aber auch nie dafür gedacht. Aber so kam das letzten Endes, ne? Erzähl mal, wie war das? Also hast du den Bedarf schon aktiv gespürt oder kam das dann in Zusammenarbeit mit Kalf oder mit den Aktiven, die du noch kanntest?
Also der Bedarf, also das ging halt ja Hand in Hand über, wie auch immer.
Ja.
Also das war so ein fließender Übergang. Man hat gesehen, dass das, was es gab, zu wenig Stauraum hatte.
Ja.
Dieser Windproof-Smog, Arctic-Smog, wie auch immer,
ja,
mit diesen vier Blasenbacktaschen. Man hatte schon mehr Stauraum als halt der Parker, wie auch immer. Und da waren ja schon innen drin, so eine Wilderer-Tasche nach innen war schon eingenäht.
Die war schon immer drin,
so, und mir fällt gerade ein, dass daraus, glaube ich, die Idee kam, das nach außen aufzusetzen, glaube ich.
Ja.
Und halt, wie gesagt, alles für die First Line oder alle überlebensnotwendige Ausstattung muss da drin verstaut werden. Dann gab es sogar einen Packplan, den habe ich auch noch.
Genau.
Zahnbürste, Ersatzunterwäsche, blablabla, was alles da drin war.
Kann man, glaube ich, sehen in dem Artikel von Soldat und Technik, den du mal. Kann das sein, dass das ungefähr der.
Da müsste
also,
der drin
könnt ihr mal googeln oder ich verlinke es unten. Ja, erzähl. Ja, erzähl weiter.
Mhm. Genau. Genau, und das, wie gesagt, dieser Packplan, den gab es dann auch für diesen Sniper-Smog, der dann darauf folgte, der dann noch mehr Taschen hatte. Und ich kann mich daran erinnern, dass es dann auch Beschwerden gab, weil ich weiß nicht mehr, wie viel Kilo schwer der war, aber wenn er vollgepackt war, auch mit SEM, wie auch immer, in der Brusttasche, gab es dann hinten, gab es ja diese Naht, wo die Kapuze befestigt war, und dann haben sich einige den Nacken wundgescheut, wenn die halt nur ein T-Shirt drunter hatten.
Ja.
Aufgrund des Gewichts.
Ja, na klar, logisch.
Aber das konnte man halt nicht vermeiden.
Ja, mega spannend. Also trotzdem halten wir nochmal fest. Also bei den Briten gab es schon diese, dass man zumindest vier, also unten vier Hüfttaschen hatte, oder gab es das gar nicht?
Nee, also soweit ich weiß, war es immer nur vier Fronttaschen.
Genau.
Zwei Brust- und zwei untere Hüfttaschen.
Genau, also wie eine M65 oder wie der klassische Windproof-Smog. Mhm. Genau, okay.
Die haben dann halt immer ihr Chestrick und dann das PLCE-Webbing dazu getragen.
Ach, Chestrick und PLCE. Ja gut, dann hat man natürlich deutlich mehr Stauraum, genau. Also, ich habe ihn jetzt hier, das kannst du natürlich nicht sehen. Warte mal, ich halte mal die Lampe hoch. Hintergrund mal dekorativ hingehängt. Das ist mein absoluter Lieblings-Smog. Der Scharfschützen-Smog der Bundeswehr. So, der alte, also der ja dann auch kam.
Sehr
und
gut.
Du hast ja schon mal erzählt, oder das kannst du auch nochmal erzählen. Warte mal, wir fangen nochmal an. Wir haben ja über Arktis dann erstmal Flecktarn-Sachen produziert, hattest du produzieren lassen, ne? Also auch den Smog.
Genau.
Wie war denn der Entwicklungsprozess?
Also, wenn ich das so Revue passieren lasse, bin ich unzählige Male nach Großbritannien gefahren mit einem Auto, Hovercraft, mit P&O-Ferries. Also, man ist halt immer hingefahren und hat halt Stoff hingebracht. Irgendwann wurde es natürlich auch hingeschickt. Und mein allererster Auftrag, das habe ich vorhin auch noch im Netz gefunden, wenn man Survival Equipment googelt, ist dann bei diesem S&T-Artikel, glaube ich, Der allererste Auftrag für 1000 Smogs, glaube ich.
Stimmt,
und das war schon ein Highlight. Ich habe es damals geschafft, Ripstop in die Bundeswehr einzuführen.
Ohne Scheiß, 50, ne? Wow, ja.
Also echt eine Raketentechnologie oder ein Quantensprung für die damalige Zeit.
Aber wir halten mal fest, Ripstop gab es schon in Vietnam, ne? Also bei den Amerikanern.
Ja, genau, richtig.
Das ist so geil. Wie wir immer so gefühlt 50 Jahre hinterherhängen.
Ja? Genau. Ja, ja, richtig. Ja. Naja, und dann bin ich halt unzählige Male hingefahren, dann war der Auftrag da und das habe ich auch schon in diesem Interview von S&T zu Papier, zu Protokoll gegeben. Ich war dann zur Produktionsüberwachung da und bei einer Lieferung von, ich weiß nicht mehr, 100 Stück kam dann die Güteprüfung an, die haben halt alles ausgemessen, die haben festgestellt, jeder zweite Smog ist fehlerhaft.
Ja.
So, das hieß für mich großer finanzieller Nachteil, die mussten halt, ich musste den Preis reduzieren und ich musste halt immer zur Produktion rüberfahren und jeden einzelnen Smog kontrollieren. Und gefühlt war jeder zweite wirklich fehlerhaft.
Ja.
Und das.
Hattest du da schon einen Auftrag in der Tasche von der Bundeswehr?
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Okay. Genau. Weil das ist ja auch so ein Ding. So, also die Vergabevorschriften sind ja enorm. War das damals auch schon so ein unfassbarer Papiertiger?
Ja, ja, ja. Das war damals auch schon so, genauso. Und was für mich ein Rätsel war, schnitttechnisch oder produktionstechnisch, du hast deine Schablone, du hast dann zugeschnittenen Stoff und da, wo zum Beispiel die Brusttaschen angesetzt werden, sind Markierungen, Kreidemarkierungen. Ja. Das heißt, genau da, wo diese Punkte sind, müssen die Taschen angenäht werden. Die Näherinnen, es waren halt alles Frauen, waren aber der Meinung, die vielleicht auch mal einen Zentimeter höher oder tiefer zu setzen.
Ja, okay.
Und das habe ich bis heute nicht verstanden, wie sowas passieren kann.
Ja.
Aber das hat halt die Bundeswehr die Güteprüfungen damals bemängelt.
Wow, okay.
Und deshalb musste ich halt wirklich immer hin. Und die haben mich gehasst, das weiß ich noch, weil ich alle kontrolliert habe. Ja. Aber ansonsten wäre es halt ein finanzieller Ruin gewesen.
Wow. Wir gehen da gleich nochmal weiter. Hattest du damals, wie gesagt, das lief unter Survival Equipment, ne? Was hattest du noch hergestellt? Also das
Chest-Rig? Als zweiter großer Auftrag kam dann das Feldgepäck-Brustbelt. Das war das Chest-Rig für die Faltbootbesatzung.
Oh, das Kajak, habe ich oben.
Genau,
geil.
Kajak-Chest-Rig.
Genau. Cooles Chest-Rig, finde ich mega geil, weil die großen Taschen sind natürlich vorne. Okay, ja, erzähl weiter.
Genau, und es war halt vorne teilbar.
Genau.
Also fake-mäßig für die Kajakbesatzung. Am Ende hat es aber tatsächlich jeder benutzt, genauso wie diese Arktis Battle West oder wie die hieß. Die habe ich jetzt auch nochmal zurück ergattert für meine Sammlung.
Ja.
Und da weiß ich noch, habe ich halt den Auftrag bekommen, das war für Afghanistan, glaube ich. Ja. Bin ich nach England gefahren, habe das produzieren lassen, habe die damals in meinen Voyager geladen, habe die irgendwie umetikettiert oder umgepackt und bin direkt weiter nach Kalf gefahren. Ich weiß nicht, 36 Stunden auf den Beinen gewesen, wie auch immer. Und für mich war halt die Hauptsache, die Ware wird pünktlich ausgeliefert, dass die halt damit in den Einsatz gehen können. Und das war für mich halt, musste sein, Punkt.
Ja.
So. Und das hat auch alles geklappt.
Unfassbar stark. Oh, ist das eine Frage, die ich jetzt schon stelle? Vielleicht stelle ich sie später, aber es passt halt gerade gut. Der Smog, der damals rauskam, auch, und das habe ich auch aus dem Artikel gelesen, und das hat mich immer aufgeregt, weil diese Oberarmtaschen ja so gar nichts können. Bei den damaligen Modellen. Aber dann ganz kurz, und meine Frage ist, wie geht's dir heute, wenn du siehst, dass alle anderen das genauso kopiert haben?
Ich kann darüber tatsächlich nur lachen,
weil
ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte. Auf jeden Fall habe ich immer meine Prototypen abgegeben, überarbeitet abgegeben und es wird alles abgehakt. So.
Ja.
Man hat es einfach vergessen, oder? Am Ende brauchte man es scheinbar doch nicht.
Eben.
Weil die waren so sinnbefreit,
wie
diese FFD-Pouch für dieses Field Dressing mit Druckknopf hinten oder diese Notiz-Blödmannstasche. Und erst beim Sniper-Smog wurde das halt geändert.
Ja.
Das hat, ich glaube, die hat nie einer benutzt. Deshalb hat man da gar nicht drauf geachtet.
Ich glaube auch. Also wobei ja Oberarmtaschen schon ein cooles Ding sind. Also waren sie auch damals mit Sicherheit. Und und das Auge und die Optik, machen wir uns nichts vor. Mode ist ein großer Punkt.
Mhm.
Ich wollte natürlich auch ein bisschen dahin und nicht sticheln, verstehe das nicht falsch. Aber letzten Endes werden die heute noch so angeboten. Aber die Idee kam ja von dir. Hast du das nie patentieren lassen? Oder ging das überhaupt?
Ja, beim Scharfschützensmog oder Anzug war es so, dass ich halt einen Gebrauchsmusterschutz anmelden wollte.
Ja.
Beziehungsweise hatte das, glaube ich, schon vorbereitet, war bei einem super teuren Patentanwalt auf der Köhe in Düsseldorf.
Ja.
Der hat nur immer auf die Uhr geguckt, nach 20 Minuten hat er gesagt, so, die Zeit ist rum.
Boah.
Und dann habe ich gefragt, wie teuer das denn ist. Ja, ja, wir werden uns schon einig, sagte er dann, bis dann die Rechnung kam von über 1.000, war schon Euro oder noch D-Mark, ich weiß es gar nicht mehr. Euro waren es schon über 1.000 Euro für 20 Minuten. Und am Ende stellte sich heraus, ich habe dieses Gebrauchsmusterschutz wieder zurückgezogen.
Ja.
Wenn den jemand nachbauen wollte, was ja auch passiert ist, brauche nur, ich glaube, sieben Punkte geringfügig abzuändern, dann greift mein Gebrauchsmusterschutz nicht mehr.
Ja, toll.
Wow. So, und ich hatte damals, ich glaube, 30 Stück offiziell geliefert. Dann kam die für mich damals große Ausschreibung raus für 300 Smogs. Das rief mich damals jemand aus dem Logistikamt, glaube ich, an, ein Hauptmann sowieso. Herr Kruppke, Sie haben Fuß in der Tür und da kommt jetzt eine große Ausschreibung. Ja. So, und das waren halt 300 Stück. Heute lacht man darüber, aber für mich, ein Mannunternehmen, war es halt ein Riesending, zumal auch die gesamte Tarnausstattung dazu gehörte, die ich damals mit dem Rosi, mit Hermann Rosenberg zusammen entwickelt habe.
Tarnausstattung, also eine Art Gilli oder was? Oder?
Ja, ein Gilli, dieser Netzumhang, mit einem bunten, ach Quatsch, mit einem bunten, nicht mit einem bunten, mit einem tarnfarbenen Baumwollklebeband von BCB.
Ja, okay. Ja.
Jute-Streifen, Metaware-Jute, Tarnschminke, alles Mögliche.
Ja, okay.
So, und dann habe ich halt für diese große Ausschreibung habe ich geboten und dann irgendwann kam dann raus, ich wurde um die Hälfte unterboten von einem Konkurrenten.
Okay.
Das war die Firma Scharrer damals.
Okay, können wir drüber sprechen? Schön.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, das war für mich der Untergang, weil ich so viel investiert hatte. Und dann hat die Bundeswehr mir einen Preisprüfer von der Bezirksregierung Münster ins Büro geschickt, weil die vermutet haben, dass ich zu viel Gewinn, also zu viel Aufschlag gemacht habe, also zu viel prozentual aufgeschlagen habe.
Ja.
So, und damals gab es diese Bonner Formel, soweit ich weiß, man durfte nur 6% draufschlagen, wie auch immer.
Wow, okay.
Dann saß dieser von der Bezirksregierung Düsseldorf, dieser Preisprüfer, 2 Tage in meinem Büro. Alter. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel gerechnet.
Ja.
Musste also ausrechnen, wie viel Kilometer Negern verbraucht worden sind, wie viel Kilometer Stoffe, Reisekosten. Er saß die ganze Zeit nur da, weiß noch, hat in seinen Apfel gebissen und hat gewartet, bis ich dann diese ganzen Rechnungen, Lieferscheine und Rechnungen fertig hatte.
Wow.
Zum Glück kam raus, er sagte dann, Herr Kruppke, Sie waren viel zu billig, das weiß ich noch, das hat er so gesagt.
Ja.
Aufgrund der ganzen Spesen, die Reisekostenentwicklung, die man ja nicht, das waren über 10.000 Euro, das weiß ich noch, allein an Spesen, die man damals hatte.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz hat Schara mich unterboten und dann hatte ich die damalige, ich weiß nicht, Produktmanagerin bei der Gründungsveranstaltung des BWBM, damals war es die GAP, getroffen. Die sagte, Herr Kruppke, wir haben uns komplett verkalkuliert, wir haben Minusgeschäft gemacht. Habe ich mich innerlich gefreut, aber ich musste im Zuge dessen halt Insolvenz anmelden.
Ja,
so.
Okay.
Und das war halt, und das habe ich mit mehreren Dingen erlebt, dass ich halt die Entwicklungsleistung erbracht habe und eine undichte Stelle in der Gruppe Weiterentwicklung in Kalf, das dann an Gore und an Carinthia weitergegeben hat, wie das Mikrotent, das Einmannzelt, das Schlafsacksystem.
Ja.
Das habe ich damals vieles in England produzieren lassen von Snugpack oder von Mountain Range, die es damals noch gab.
Ja.
Ich habe die Prototypen abgeliefert und Firma X oder Y hat es halt nachgebaut. So.
Wow.
Und also bevor noch eine Ausschreibung rauskam, wurden da schon die Weichen gestellt. So, ich habe damals gesagt, das ist eine Mafia, weil es war eine undichte Stelle. Ich habe auch hinterher herausgefunden, wer das war. Leider ein ehemaliger Fernspielkamerad, muss ich dazu sagen.
Ja.
Das waren schon einschneidende Erlebnisse, muss ich sagen.
Also vielen Dank für die Offenheit, weil das ist wirklich was, was mich und sicher auch die Zuhörer draußen interessiert, wie das dann gekommen ist. Und nochmal, der Scharfschütze-Smog ist mein persönlicher Lieblings-Smog, weil ich diese Wilderer-Tasche ich persönlich nie so gerne genutzt habe, weil ich immer eben sehr breit war und wenn ich die auch als Infanterist nutze, war das der Smog, der mir am nächsten war, weil die Taschen deutlich multifunktionaler waren, auch die Seitentaschen, das fand ich einfach schön. Lass uns da mal bitte ganz kurz drüber sprechen, wie kam diese Entwicklung zustande? Weil Scharfschützen, also gab es dann auch, hast du dich dann mit den Scharfschützen auseinandergesetzt, die da waren? Das Scharfschützenkonzept, na gut, das war Anfang der 2000er, fing das ja erst an. So. Also ich weiß noch, 97, 98 waren so die ersten, wo die ersten Lehrgänge auch entwickelt wurden. Gab es auch dieses Buch, das Graue, damals Scharfschützen-Schießtechnik, wo so der erste Lehrgang so ein bisschen noch mit viel Wehrmachtsinhalten, also Wehrmachtsbildern und so weiter, heißt das, warst du dann viel auch bei den Scharfschützen dabei und hast dann halt geguckt, so was brauchen die?
Ja, genau. Ich habe damals dann, irgendwann habe ich den Rosi, Hermann Rosenberg, den kennt wahrscheinlich jeder, kennengelernt. Der war damals der Scharfschützenausbilder in Kalf.
Ja.
Mit dem habe ich extrem viel gemacht.
Ja.
Ich habe dann ja auch dieses Sniper-Databuch mit ihm entwickelt, diese Windcharts, diese aus Taschenkartenpapier, so Drehscheiben, Kalkulatoren gemacht. Und damals war ich extrem viel mit denen draußen, habe halt gesehen, hey, die haben mir viel, oder Rosi hat mir viel beigebracht, muss ich sagen, ich habe viel gelernt. und war also richtig ziemlich gut drin im Thema. Und dann habe ich halt gesehen, okay, was brauchen die? So, dadurch sind halt diese noch spezielleren Taschen entstanden. Ja. Zum Beispiel diese Seitentaschen mit den Unterteilungen für MP5-Magazine. Ja. Oder Taschen, wo dann, ja, ich weiß es gar nicht mehr jetzt genau, wo halt andere Dinge perfekt reinpassten. Ja. So.
Da habe ich mal eine Fachfrage, weil du es angesprochen hast. Ich finde auch, wie gesagt, nach wie vor, also auch dann später, zu Saber kommen wir ja gleich, aber die Oberarmtaschen, auch dass der Reißverschluss schon nach unten durch zugeht, also nach oben auf, so, ne, dass man auch im Liegen rankommt. Interessanterweise habe ich eben mit dem gemeinsamen Kameraden, der jetzt noch aktiv ist, deswegen sage ich den Namen nicht, der hat mir mal so eine Hand geschrieben, so Behackungsplan Scharfschützen Smog, und der hat interessanterweise an den Oberarmtaschen und an den Unterarmtaschen jeweils die Magazine drin, so fürs Gewehr, dass du im Liegen, ja, hatte er halt so gemacht, dass du im Liegen auch in die Unterarme sozusagen an dein Magazin kommst, ne? Weil Scharfschützen liegen halt normalerweise. Ja. Und ich weiß auch damals, und ich weiß gar nicht, ob das bei dem Smog ist, bei dem Sniper-Smog, dass auch die Oberarmtaschen nochmal unterteilt waren.
Ja.
Warum war das so?
Weil du, jetzt muss ich mal überlegen, also ich habe auch irgendwo noch den Packplan, den habe ich jetzt leider nicht parat. Oder? Warte mal. Auf jeden Fall war es so, dass ich damals auch ein orangefarbenes Signaltuch hergestellt habe, aus Fallschirmseide.
Ja.
Das war zum einen drin in einer Oberarmtasche. Oh, hier habe ich den Packplan vom Smog gefunden.
Oh, wenn du kannst, wenn du das digital hast, schick mir das mal zu. Das will ich unbedingt wissen.
Sehr gerne. Ja. Ich habe auch den vom Scharfschützenanzug.
Stark.
Und da ist es so, dass dann auch, ich weiß nicht mehr, ob es Gehörschutzstopfen waren, auf jeden Fall wollte man das unterteilen.
Okay.
Und ich glaube, in dieser Unterteilung war halt dieses Fallschirmseidentuch drin als Notsignal.
Ich kann mich aus irgendeinem Grund daran erinnern, dass es auch beworben wurde oder extra. Also mir ist es auch aufgefallen und ich wusste nie, wofür ist das. Und ein was will ich auch nochmal aufklären. Und zwar im Bundbereich gibt es auch wie aufgesetzte Schlaufen. Warte mal. Bleiben Sie dran, junger Mann.
Ich weiß gar nicht, ob das bei denen hier so ist. Ja.
Für euch da draußen, ich hole gerade meinen Smog vor, den ich zufälligerweise hier liegen habe. Und zwar die... Kannst du das erkennen?
Geht so, nicht ganz so
gut. Warte mal, ich höre dich gerade nicht. Also die sind quasi, ich zeige es nochmal. Warte. Ich mache Licht an. Diese hier.
Ach da, ja.
So, warte ganz kurz, bevor du was sagst, weil ich höre dich nämlich nicht. So Leute, ihr live dabei, wie ich das zeige. So,
genau.
Tarnschlaufen.
Und diese, vermutlich. Genau, die vorne an diesem Kordelzug aufgesetzten Schlaufen, komplett sinnbefreit aus heutiger Sicht, die wurden irgendwann draufgesetzt, genauso wie die Tarnschlaufen am Rücken bei der Einsatzkampfjacke ursprünglich. Brauchte nie irgendein Mensch, wurden aber einfach draufgelassen. Das braucht aber nie irgendeiner. Würde ich heute weglassen?
Ja.
Weil, genauso zum Beispiel wie diese Wollbündchen, finde ich komplett unpraktisch im Winter gut, aber sobald es warm wird, kann man nicht mehr ventilieren.
Ich finde, die haben eine coole Optik. Also wenn ich jetzt so einen alten Arktis-Smog sehe, dann irgendwie dieses, das sieht halt aus wie Falkland, weil du wirst wirklich so, ne? Finde das irgendwie von der Optik ganz cool. Und hier haben wir, mich hat auch ein Kamerad gefragt, wofür ist denn das? Meine Fresse, wir haben natürlich überlegt, ist das schon eine Form von Molle? Weil die Abstände könnten ungefähr passen, so, ne?
Nee.
Und dann so, und dann, okay, ich komme schon wieder zu weit. So, du musstest leider, also tatsächlich aufgrund des Scharfschützenanzuges letzten Endes deswegen Survival Equipment aufgeben.
Genau, das war der ausschlaggebende Punkt. Also auch, weil andere Projekte nicht klappten.
Ja.
Ich hatte dann auch einen Bascha, also einen Tarp entwickelt.
Ja.
Ultraleicht wurde in Guyana von der, ich weiß nicht mehr, welche Kompanie das war, getestet, für gut befunden. Und dann kam die Ausschreibung raus und plötzlich war die so anders, die Ausschreibung, die technische Beschreibung, dass halt damals, glaube ich, Texplora oder Hexonia, die den Zuschlag bekommen hat. Das ist die heutige KSK-Truppplane, dieses schwere Teil, was man kennt, dieses Drei-Lagen-Laminat. Was völliger Nonsens ist, weil man keine atmungsaktive Membran, also man braucht kein Laminat.
Wofür? Ich meine, ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass es extrem lichtdicht ist.
Genau.
So.
Da gab es aber damals halt aus Großbritannien, das hatten die Briten damals auch, zumindest bei Arktis gab es das, eine schwarz beschichtete Plane. Sowas hatte ich vorgestellt.
Ja.
Und daraus wurde dann dieses Drei-Lagen-Laminat. was viel, viel teurer war.
Ich wollte gerade sagen, schwerer. Also die ist ja wirklich so, das ist ja unfassbar, also ich habe die nie in der Hand gehabt, aber es ist halt auch unfassbar teuer, also ne, wenn man sich die als ja. Gear-Nerd mal handeln wollte. Und ich verstehe es bis heute nicht, dass die Bundeswehr nicht schafft, ein dummes Tarp einzuführen. Wie schwer kann es denn sein, in 3x3 oder was weiß ich, 280x2 eine Plane einzuführen? Die Zeltbahn kriegen wir, super. Ja?
Also, richtig.
Ja, und gerade und aktuell kriegst du ja noch nicht mal den Poncho ausgeliefert, das heißt hier Poncho-Mann ist ein Scheiß. Wenn du einen blöden Nylon-Poncho, dann da kannst du, da leuchtest du durch. Ne? Also wenn du da mal in Orientierungsnacht genau. machst. Ja. Okay, ja.
Also. Da kann ich aber sagen, da arbeite ich dran und da tut sich was.
Oh. Wir kommen gleich nochmal zu
Jahrhunderten. Ausblick. Nach Jahrhunderten.
Ey, das ist, ja, ich wollte es gerade sagen. Ne? gut, und dann, also Survival Equipment hatte sich erledigt und dann kam Saber? Also relativ gleich oder wie kam das?
Genau, also ich, wie gesagt, ich...
Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich habe die Schnauze voll. Und mit der Bundeswehr schon dreimal. Weißt du, weil...
Ja, natürlich. Also das war dann diese Phase, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Was kann ich tun? Und welche Konsequenzen hat welcher Schritt? Und für mich kam dann nur in Frage, ich kann nur Insolvenz anmelden, ansonsten komme ich da nicht mehr raus.
Ja.
Und das war für mich der härteste, der schwerste Schritt meines Lebens.
Verstehe ich, ja.
Der hat mich auch viel Haare gekostet, wie man sieht. Und
deswegen trage ich eine Mütze.
Viel Nerven und sollte ich auch machen.
Ja, ich weiß.
Und hat mich auch damals seelisch gebrochen, zerbrochen. Weil ich halt auch in der Familie nicht nur Applaus geerntet habe, muss ich dazu sagen.
Verstehe ich, ja.
Und dann habe ich halt Insolvenz angemeldet und habe so Angst gehabt, dass ich war halt frischer Vater, hatte gerade ein Baby und mit meiner damaligen Lebensgefährtin und hatte Angst, dass ich demnächst auf der Straße stehe und dachte, die Welt geht unter.
Ja.
Da kam der Insolvenzverwalter, der hat mir alle Angst genommen und das war so ein feiner Kerl, muss ich heute sagen.
Ja.
Und es lief alles über die Bühne und der damalige Konkurrent, JK Defense, damals hieß sie noch JK Industrial, kam auf mich zu und also der damalige Geschäftsführer hat gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für die zu arbeiten.
Ja.
So, und das habe ich erst nicht für voll genommen. Aber es war dann so, ich konnte da meine eigene Abteilung aufbauen tatsächlich. Von heute auf morgen konnte ich da anfangen. Ich war direkt wieder also angestellt, habe keinen Leerlauf gehabt. Und das war halt also wirklich eine Goldrandlösung.
Wie hat sich das angefühlt, zur Konkurrenz zu gehen?
Nicht schlimm, weil die mich gerettet haben.
Okay.
Die haben mich gerettet. Super.
Schön, ja.
So, von daher
toll.
War das völlig okay. Und da habe ich halt meine eigene Abteilung gehabt, Bekleidung und Ausrüstung und habe da relativ schnell dann Markenname gesucht, weil Survival Equipment ging halt nicht. Ja. Und habe dann da halt rum überlegt, was kann man machen, blablablub. Da habe ich intern so eine Ausschreibung oder einen Wettbewerb gemacht, da konnte jeder Vorschläge einbringen. Ja, und am Ende hat tatsächlich Saber gewonnen. Ja. Saber steht für Saber Squadron, für eine Unterabteilung beim britischen SAS. Und die waren schon immer mein Vorbild.
Ja.
Dann haben wir ein schönes Logo gemacht mit diesem Säbel. Säbel. Und das wurde dann schnell gemacht. Und da habe ich dann weiterentwickelt. Wir haben ja dann auch Teile der Notausstattung gemacht für alles, was fliegt bei der Bundeswehr. Ja. WPH, Wüste, Polar, Hochgebirge.
Ja.
Das habe ich dann mit Bergans zusammen entwickelt. Und dann, wie gesagt, die Bekleidung weitergemacht.
Ja. Ich habe auch, also die, da müsstest du mir erzählen, wie es mit Saber ausgegangen ist, weil ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Aktuell gibt es noch eine Saber-Internetseite, wo abverkauft wird, oder bis vor einigen Jahren gab es das noch, weißt du das? Also
ja, wir haben die Marke Ende vorletzten Jahres zurückgekauft.
Ja.
Wir wollten eigentlich jetzt auf der kommenden Enforce-Stack Relaunch starten.
Ja.
Klappt aber aus zeitlichen Gründen nicht.
Okay, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, wir werden es sehen. Ja? Okay.
Genau, weil ich gerade an einem Riesenprojekt arbeite, hier BDU 2.0 fürs KSK. Ja, das ist so mein Steckenpferd, da bin ich auch mächtig stolz drauf, weil ich die ersten Ausrüstungsgegenstände halt ans KSK geliefert habe und jetzt zumindest die Chance habe, wieder daran beteiligt zu werden. Man weiß ja nie, was kommt, aber ich habe die Möglichkeit, die nutze ich. Und das Wissen, was ich mir da jetzt aneigne, nutze ich auch für meine neue Saber Range, die dann hoffentlich 26 zur Enforce-Stack wieder gelauncht wird.
Ich bin schwer gespannt und wir sehen es dann hoffentlich auf der Enforce-Tag. Eigentlich wäre das meine Abschlussfrage, so woran geht's noch? Aber jetzt hast du schon gesagt, da kommen wir aber gleich nochmal zurück. Wir gehen nochmal zu Saber rein. Und ich habe irgendwo, das hatte mir auch Nico mal zukommen lassen, nochmal so einen Katalog aus den 2000er, 2010er, ich weiß gar nicht. Und habe auch die letzte Variante des Saber Special Forces Smog Version 3. Und wo ich aus meiner Bewertung sage, damit ist das Thema Smog auserzählt, wird es der, also da ist auch viel drin. Also da ist auch mit diesen unterteilbaren Taschen und so. Also fast overengineered, aber einfach ein hervorragendes Stück Ausrüstung. Muss man so. Also alles, was man sich hier in den Smog gewünscht hat, war da drin. Die Kapuze war abnehmbar. Alles so. Fand ich einfach so vom Produkt her, auch heute noch, vielleicht bin ich auch nur ein alter weißer Mann, kann sein, aber war für mich so, boah, das ist ein Ding, Wahnsinn. Ich habe aber gesehen, oder habe letztens bei einem befreundeten Händler gesehen, es gab auch mal von Saber, was dann später von UF Pro mal übernommen, geguckt, dass es vorne so mit Molle-Applikationen Varianten gab. Erzähl mal so ein bisschen diese Prozesse, so wie weit warst du da selber noch involviert, warst du bei allem mit dabei oder und was waren da so vielleicht auch vielleicht mal, was war dein Lieblingsprodukt überhaupt, so aus dieser Bekleidungssache vielleicht?
Also mein Lieblingsprodukt, als ich dann bei JK war, war tatsächlich, da habe ich für die Kampfschimmer eine super kleine Sonderedition gemacht von einem Feldanzug für Afghanistan in Wüstentarn.
Okay. Aber in diesem echten Wüstentarn, also nicht in diesen
in dem echten Proben. Mit rosa, mit rosa.
Genau.
Und da habe ich halt alles mit Klett gemacht, komplett auf Reißverschlüsse verzichtet, wegen Sekundärgeschosse und Gefahr. Hat sich am Ende auch nicht bewährt.
Ja.
Und alle wollten diese Unterbeintasche haben, auch das weiß ich noch, die am Ende auch kaum einer genutzt hat. Aber das war so mein Highlight. Es war zwar eine Minimenge, man hat also eigentlich Geld verloren.
Ja, okay.
Aber es war halt ein Prestigeprojekt. So. Und dann habe ich nach 4 Jahren habe ich JK Defense verlassen. Ich wurde halt abgeworben.
Ja.
Und danach hat es dann JK Defense an die Firma ECS verkauft.
Ja.
Wurde dann zunächst weiter betrieben, aber nicht optimal, sagen wir es mal
ja,
so.
Okay.
Da wurde verbrannte Erde hinterlassen, das habe ich festgestellt.
Ja.
Nichtsdestotrotz wird die Marke immer noch gut besprochen. Das ist auch mein Ziel, weiterhin, ich sag mal, Mercedes-Bekleidung zu machen oder in einer guter Qualität. Und das wurde halt eine Zeit lang nicht gemacht und es lag alles auf Eis.
Ja, ich...
Also mit diesen Molle-Schlaufen kenne ich nur Prototypen.
Ja.
Damals kam das schon auf. Ich war noch nie ein Freund davon, weil ich gesagt habe, okay, gut, dann kannst du das tauschen. Es wird aber alles schwerer und dann kannst du wieder abreißen 100%.
Ja. Also ich persönlich bin auch ein... Also klar hat Molle Vorteile, gar keine Frage, so bei allem. Aber ich bin auch ein Typ, ich mag auch festgenähte Sachen. Dann konditioniere ich meinen Körper halt auf das Teil. Und so viel unterschiedlich in der Ergonomie sind wir alle nicht. So, und dann konditioniere ich mir halt mein Körper auf das Teil, was halt fest ist, bevor ich mich kognitiv damit belaste, wo kommt jetzt was hin. Das ist ja auch eine kognitive Leistung. Wenn ich den KBSSK-Satz sehe und gebe dem Lutz den Lanz an der Hand, dann hat er einen Overflow. Der sagt, der baut das einmal auf und macht nie wieder eine andere Tasche dran, egal wie viele dabei sind.
Richtig.
Das ist bei einem Operator vielleicht eine ganz andere Geschichte. Aber am Ende baut sich wahrscheinlich auch der Operator, ein Kalf oder der Delta oder der SRS-Mann, baut sich das einmal zusammen und hat noch vielleicht einen zweiten Satz, wo er sich das noch vielleicht ein bisschen anders aufbaut. Ne? Deswegen schätze ich auch so dieses Kajak-Chest-Trick, weil es einfach multifunktional ist. Du kannst es im Gefechtsdienst tragen, du kannst es natürlich im Kajak tragen. Und es hat natürlich immer das Auge gekämpft mit. Ne?
Richtig, natürlich. Und wie du gerade gesagt hast, diese SOP, Standard Operational Procedures, du musst halt immer alles ständig an der gleichen Stelle haben.
Ja, genau.
So auch in dem Fall, wenn der Kamerad verwundet wird, du willst irgendwas aus der Tasche holen, du willst nicht suchen. Und selbst bei dem normalen Smog, dieses 2000er-Modell, ist es so, dass er schon so viele Taschen hat, dass viele damit überfordert sind oder irgendwas nicht wiederfinden im Dunkeln.
Klar,
da fängt es ja schon an.
Ja, genau.
Und wenn ich dann noch die Konfiguration ändere,
dann wird es
schwierig. So gut ist.
Genau. Ja, genau. Mhm. Nee, also mega spannend. Also ich hadere so ein bisschen mit dem Begriff Mercedes, weil ich weiß, wo du hin willst. Ich finde aber das liegt auch an meinen persönlichen Sachen so, ich finde halt so, es ist ja so eine Range Rover, weißt du, so stabil.
Ja, geil, ja, lag mir gerade auch.
Ganz leicht britisch, so, richtig. Weißt du, so das finde ich halt, oder am besten noch so ein Land Rover, weil das ist ein klassisches Design und das ist halt deine Bekleidung auch, oder die ich von selber kenne, das ist so, das fällt auf, aber es fällt nicht auf, weil es shiny und bling bling ist und hier 1000 Sachen zum Verstellen hat, sondern weil es einfach sitzt, ne? Also
keep it simple.
Ja, genau.
Genau.
Ich meine, es ist schon komplex genug, aber keep it simple in dem Design und das muss ich wirklich sagen. So, aber um nochmal zu Saber ganz kurz zurückzukommen, also, aber du warst auch, war das noch zu deiner Zeit, wo dann auch eben diese Einsatzkampfblusen auch für das Corps Marinier in diesem Woodland-Tarn produziert worden oder war das schon dann nach dir sozusagen?
Das war schon nach mir, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Es wurden ja auch Scharfschützenanzüge an die belgische Armee geliefert. Und ja. Das habe ich auch alles nicht mitbekommen. Okay. Das habe ich jetzt bei der Übernahme der Firma oder der Marke in den Akten gefunden, Prototypen gefunden. Ja. Da habe ich das dann erst alles wahrgenommen.
Okay. Dann ging dein Weg ja weiter. Und du warst ja, deswegen habe ich so ein bisschen Outdoor-Gott, weil, um Gottes Willen, also das schönste Zitat von dir, was ich auch gefunden habe, ist auch ein Bundeswehr-Zitat, aber wird von vielen falsch verstanden, aber frieren ist kein Ausbildungszweck. Das hast du mal im Interview, glaube ich, da warst du bei Scandic bei Woolpower gesagt. Mhm. Und Woolpower hat es jetzt auch in die Truppe geschafft. Und auch das ist ein Produkt, was, wenn ich es mir selber kaufe, natürlich Geld kostet. Aber ich habe so eine 400er grüne Jacke damals auch gekauft. Ich glaube, auch über einen Kameraden.
Habe ich gerade an.
Ja, genau. Ja. Und das war so, also sobald es ein bisschen kälter wurde im Herbst, war die unter meiner Feldjacke oder unter meinem Smog und konnte halt den ganzen Winter durchtragen, egal wie du es aufmachst. Und auch wenn ich raus, also als Hörsaalleiter, als Offizier, ich will nicht übertreiben, aber du läufst ja schon auch mal. Also ich bin mit meinem Hörsaal auch mit rausmarschiert oder rausgelaufen. Da hast du reingeschwitzt, konntest die aber anlassen und du hast immer noch gewärmt und das war schon toll. Wie kam es denn dazu? Weil da war es ja auch recht lange dann, ne? Oder war erst
Trangia? Ja, genau.
Was war erst?
Trangia war ja, das haben wir ja mitvertrieben, genau. Okay, Scandic, aber es war so, dass wir bei JK Defense hatten wir schon den exklusiven Behördenvertrieb für Ulfrotte, wie es damals noch genannt worden ist. Und mein der damalige Inhaber Jan Molander hat halt gesehen, was ich für gute Connections habe in die Bundeswehr und hat halt gefragt, ey, willst du nicht zu mir kommen? Und dann habe ich wirklich lange überlegt, boah, von der Entwicklung hin zum Sockenverkäufer, in Anführungszeichen.
Ja, verstehe.
Boah, schwierig. Aber mein Frustfaktor war dann irgendwann so groß, weil einiges nicht so toll gelaufen ist. Es wurde halt keine Werbung gemacht. Es wurde erst kein Katalog gedruckt. Und dann wurde hinterfragt, warum keine Umsätze gemacht werden. Dann gesagt, naja, wenn wir keine Werbung machen, auch keine Händlerpreise haben oder überhaupt einen Katalog, kann man auch keine Umsätze machen. So.
Ja.
Und irgendwann hatte ich halt die Nase voll und bin dann tatsächlich zu Scandic gegangen. Und da habe ich mir so einen guten, sehr, sehr guten Ruf erarbeitet.
Ja.
Habe halt Outdoor und Behörde gemacht, weil in beiden, muss ich sagen, sehr erfolgreich. Macht auch beides Spaß und die Abwechslung.
Als Vertriebler letzten Endes.
Ja. Als Vertriebler, genau. Habe immer wieder, also wir haben am Anfang darüber nachgedacht, auch eine eigene Bekleidungslinie zu machen. Damals war ich aber so gebrandmarkt, dass ich gesagt habe, hey, mit Bekleidungsentwicklung kann man kein Geld verdienen. Heute sehe ich das anders.
Ja.
Habe aber dann auch bei Woolpower hin und wieder versucht, ein paar habe Verbesserungsvorschläge gemacht.
Ja.
Es wurde aber in all den 14 Jahren und 11 Monaten nichts umgesetzt, gar nichts.
Ja.
Die sind da sehr resistent und auch manchmal sehr, sagen wir mal, schwedisch, haben sich halt nichts angenommen. Die haben gesagt, hey, wir machen das Produkt seit 1972, das ist gut, wie es ist und das bleibt auch so, Punkt.
Ja. Okay, ja, verstehe, ja.
Gut. Aber es war halt ein super Produkt, das konnte ich besten Wissens verkaufen. Ich habe es geliebt. Mhm. Ganz oft habe ich in der Bundeswehr gehört, das ist das beliebteste Ausrüstungsstück, was die Bundeswehr hat.
100%.
Mhm. Ich habe ein paar Geschichten gehört, dass dem das hier und da das Leben gerettet hat. Ob es jetzt wirklich so war oder Peng, weiß ich auch nicht. Aber es macht Sinn. Und wie du gerade gesagt hast, mittlerweile ist es so, dass jeder Soldat zumindest auf dem Papier mindestens zwei Garnituren Woolpower haben sollte. Das ist halt eine Ausstattung.
Wobei, also kann ich dir, ich erzähle es jetzt einfach mal, das, was eingeführt wurde. Also wenn ich die Arme hochnehme, dann ist mein Bauch bin ich bauchfrei, obwohl das meine Größe ist. Ja. Also da ist einiges so, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt von wem das hergestellt wird. So.
Also da kann ich zu sagen, ein paar Kampfretter haben sich da mal bei mir gemeldet, wir haben hier so einen Woolpower-Nachbau. Und ich so, das muss ich sehen. Habe ich das Ding angeguckt und es war tatsächlich Scandic Outdoor GmbH. Das war also original.
Okay.
Das Ding löste sich auf.
Ja, stimmt. Ja,
und ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Es war wie so ein Netzhemd.
Ja. Okay.
Aber man weiß nicht. Ich kann nur sagen, dass die Qualitätsüberprüfung, alles, was man machen muss, man hat das Gefühl, man liefert eine Rakete oder eine Eurofighter-Tragfläche. Ja. Was man an Tests machen musste und Zertifikate einreichen musste, das war so unfassbar hochgesetzt, diese Anforderungen.
Ja, ja, klar. Ja, 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 ja.
Und es war nur Wollunterwäsche. Und irgendwann hat es Hexonia geschafft, es nachzubauen.
Okay, ja.
In sehr guter Qualität, wie ich finde. Ja. Und die haben dann bei der letzten oder vorletzten Ausschreibung mittlerweile einen teillos auch beauftragt oder bezuschlagt bekommen.
Okay, okay. Jetzt sind wir schon letzten Endes da, wo du jetzt bist. Wo bist du jetzt gerade?
Angestellt bin ich bei der Skyt GmbH.
Skyt, ja.
Das wiederum eine Schwesterfirma von Impress Markets ist. Und Impress Markets ist was Ähnliches wie Scandic.
Okay.
Das ist ein Großhandel für hauptsächlich finnische Outdoor-Artikel wie Savotta, Svala, dann aber auch Kupilka.
Ja.
Bis vor kurzem noch Dantaf, das sind Socken.
Ja, Dantaf, aber auch amerikanisch.
Oder? Genau.
Ja, genau.
Genau, amerikanisch. Und Revision Eyewear gehört auch dazu.
Wow, okay.
Und der Gründer, Timo Tischler, der hat halt irgendwann gemerkt, okay, mit Militärgeschäft kann ich auch ein gutes Geschäft machen, hat dann...
Warte, ganz kurz, ich halte mal wieder was in die Kamera, habe ich gerade ausgezogen, ne? Warte.
Ach, guck mal, das ist ja witzig.
Also ich habe gerade Downtop-Socken an, ja?
Genau. Ich trage gerade Woolpower.
Ja, okay.
Ach, witzig, sehr witzig. Und bei Dantaf wiederum, das konnte ich halt auch nicht. Also ich habe auch am Anfang ein bisschen versucht, den Outdoor-Bereich aufzumöbeln, weil ich gesagt habe, hey, unsere Marken haben so viel Potenzial, aber ich hatte keine Zeit dafür. So. Und jetzt ist, dass ich zu 99% nur noch Militärprojekte mache, Ausschreibungen. Okay. Und bin da jetzt seit, muss ich gerade überlegen, August 23 bin ich jetzt da.
Ja.
Bin sehr zufrieden und die Skyt GmbH kennt kein Mensch, wir sind so unterm Radar.
Ja, stimmt.
Machen also, ganz viele Dinge.
Auch wenn man dich, oder wenn man das googelt, da kommt nicht so viel, das ist halt nur so ein bisschen eine Internetseite erstmal.
Das ist im Aufbau, das dauert ein bisschen, aber wir haben zum Beispiel auch, wir haben den Sneagle-Vertrieb, wir haben die 110-Liter-Rucksäcke an die Bundeswehr geliefert, womit ich persönlich mit dem Design nicht so zufrieden bin, aber es war vor meiner Zeit.
Ja.
Bei der aktuellen Ausschreibung hat man das etwas überarbeitet, das Tragesystem.
Ja, spannend.
Finde ich persönlich besser.
Ja.
Aber man hat auch nicht mit allem zu tun. Ich kümmere mich hauptsächlich um Bekleidung.
Ja.
Auch um Boarding- und Kletterausstattung, weil wir den exklusiven Vertrieb für Olympia Triumph und Helix Operations haben.
Ja.
Da ich früher klettern gegangen bin und das mein Ding ist, habe ich gesagt, okay, das betreue ich auch noch mit. Ist aber auch sehr umfangreich, muss ich sagen.
Mega stark. Also klingt sehr spannend, also weil es auch Marken sind. Dantaf muss ich ganz ehrlich, also ich konsumiere, oder man konsumiert ja auch viel internationale Sachen und irgendwann ist so der deutsche Markt, ja, und Dantaf-Socken haben sich für mich rausgestellt, kommen super klar und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie die das machen, diese lebenslange Garantie ist natürlich schon ein mega Vorteil, also das ist bei Socken.
Ja.
So, und wir wissen, egal wie gut eine Socke ist, die geht irgendwann kaputt, ja, also,
Aber da kann ich sagen, so ein bisschen was aus dem Nähkästchen bitte, plaudern, gerne. Die Regler oder auch Rücksendequote ist so gering, aber alles, das kann man über eine Internetseite anmelden und alles, was halt dann durchgescheuert ist, wird halt umgetauscht.
Ja, ja, ja.
Also ich, obwohl wir den Vertrieb nicht mehr haben, das ist also keine Eigenwerbung mehr, aber und die Dinger sind halt robust und die sitzen gut.
Das ist der Punkt, also die sitzen gut, sind robust und bei mir, ich habe das mal gemacht und habe das die sind kaputt gegangen, wo ich auch dachte so, und das war ohne Probleme. Also muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich, wirklich stark.
Mhm.
Ja, nee, also tolle Marken. Ich finde ja, also gerade auch, was so die skandinavischen Sachen angeht, so Ulfrotheo Woolpower kommt aus Schweden, ne? Also ist ein schwedisches Ding.
Richtig.
So was von Finn kommt, ist, was ich immer noch super spannend finde, ist die Thermal Cloak, weißt du, was ich meine?
Den Fjelduk. Diesen Überwurf, ja,
finde
genau.
Auch mega spannendes Produkt. Hab davon mal aus Telekammer ein bisschen einen Rip-Off haben die gemacht sozusagen. Mhm. Und finde einfach die Idee mega spannend und das auch als Konzept.
Ist auch. Ja? Da habe ich ein Original von. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum die Fernspieltruppe den nicht dienstlich hat. Also ist mir ein Rätsel.
Ja.
Ich arbeite daran, aber es dauert wahrscheinlich 100 Jahre.
Genau, also das sind so die Sachen. Stefan, wir haben so viel schön erzählt. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch also eigentlich interessiert mich natürlich, kannst du auch sagen, du arbeitest jetzt an einem neuen Bekleidungskonzept. Ich will jetzt nicht, es gibt da auch jetzt einige Hersteller, die auch für die Bundeswehr herstellen. Die Frage stelle ich mal zurück, stelle ich dir mal privat. Trennung. Ist der Smog heute noch aktuell?
Eine sehr gute Frage.
Der Multi-Pocket-Smog.
Ja. Ich habe mittlerweile zur neuen Pferdspiel-Kompanie 1 einen sehr, sehr guten Draht wieder. Wir tauschen uns sehr, sehr eng aus. Da gibt es ganz feine Leute. Überall, wo ich immer bei irgendeiner Truppengattung bin, frage ich überall, ist die Zeit des Smogs abgelaufen? Weil das sagte mal jemand zu mir.
Ja.
Aber ich höre jetzt vermehrt in Zeiten der Bündnisverteidigung, kommt er wieder. Mhm. So. Und ich glaube auch, ich war vor einer Zeit bei den Panzeraufklärern mit meinen zwei meiner Kinder, war ich da auf dem Truppenbesuch und haben gesagt, ey, Papa, guck mal die Jacke und das Chestrick. Und ich so, hey, das habe ich halt in die Bundeswehr gebraucht. Und ich so, wie, das warst du?
Wie geil.
Das war so geil. Ja. Und da habe ich aber gesehen, es wird nach wie vor benutzt.
Klar, ja? Logisch. Ja.
Und dann mache ich mir jetzt natürlich Gedanken, wenn ich meine neue Linie wieder rausbringe, wie kann ich den Smog oder überhaupt irgendwas modifizieren? Man kann das Rad nicht neu erfinden, das geht nicht. Es gibt alles, alles tausendfach.
Ja.
Ich kann es halt nur nach meinem Geschmack anders machen.
Genau.
Punkt.
Genau. Also, um das kurz auch meine Meinung so. Der Smog ist wieder da, war vielleicht nie weg. War mal ganz kurz out. Da waren halt Combat-Shirts der heiße Scheiß, weil wir sind ja eh nur noch in Afghanistan. Der Smog ist einfach eine tolle Jacke und ich muss ja die Taschen nicht nutzen, das ist ja das auch das. Am Ende ist es eine coole Jacke.
Genau.
Und für mich als Infanteristen ist es natürlich so, weil das war ja immer das Ding. So, du bist vollgepackt und auf einmal heißt, so, hier hast du noch Batterien, hier hast du noch Funkgeräte, hier hast du noch Munition, hier hast du das. Na, auf dem Jagdkampf-Lehrgang so. Dann hast du das noch, jenes, nimmst du das noch mit. Wir hatten tatsächlich auch Spaten und Spitzhacke mit, weil wir Beobachtungsverstecke gebaut haben. So. Da bist du um jede Tasche dankbar. Selbst wenn du irgendwo hingehst und kriegst auf einmal zusätzlich Granaten, wo sollen die beim Koppeltragesystem hin? Ja?
Witzig.
Und wir reden nicht von vor 10 Jahren, also vor 3 Jahren gab es, und es gibt es immer noch, das Koppeltragesystem. So. Mhm. Deswegen, jede Jacke, und deswegen liebe ich den Sniper-Smog so, weil ich die Hüfttasche nicht brauche, aber diese zwei Taschen hinten, da kann ich prima Sachen rein, da kann ich auch mal eine Mütze reintun, da kann ich auch einen Schal mal reintun, so diesen, den Netzschal, den ich gerne trage oder was weiß ich, oder das Chefrack, das so, und das ist dann halt weg und ich habe es halt trotzdem dabei und muss halt keinen Rucksack mitschleppen, so, von daher ist das schon nach wie vor da. So, deswegen ist so, wo geht's stofftechnisch hin? Gibt es da? Ist das ein Ding, dass man irgendwann sagt, wir brauchen was, was noch schneller trocknet, was noch stabiler ist? Ist das ein Weg, wo man hingehen könnte? Gibt es da überhaupt was? So
ja, Tweed, da gibt's,
ist Stretch, ist Nylon. Ist das ein Ding?
Ja, ist halt auf jeden Fall eine Mischung und mittlerweile, wie soll ich das sagen, man braucht nur in den Outdoor-Bereich zu gucken.
Klar,
oder also ein bisschen Elastikanteil. Mhm. Man kann mittlerweile den Stoff leichter machen, weil ich finde den Smog, wie er ist, auch oder dieser Scharfschützenanzug, der ist auch wieder Teil dieses neuen KSK-Projektes. Ja. Man sagte mir, ja, der soll unverändert wieder so beschafft werden, wo ich denke, nach 25 Jahren das gleiche Ding einerseits gut.
Ja.
Ich persönlich würde den leichter machen. Mhm. So wird dann auch mein Prototyp aussehen. Nicht da, wo es geht, da sammle ich gerade halt auch Feedback aus der Truppe. Ich will einen leichteren Stoff haben.
Ja, gerade bei den Scharfschützenhosen auch mit diesen fetten Nylon vorne dran. Ne?
Ja, so. aber manche wollen es. Also es gibt sogar Versionen bei polizeilichen Einheiten, die noch mehr Cordura dran haben. Es ist halt wie, so steif und weil die liegen halt nur.
Klar,
so, da kann ich es verstehen. Ja. Aber wenn ich so ein bisschen spielen kann und so, ich würde versuchen, den halt leichter zu machen. Ja. Es gibt mittlerweile Materialien. Ich habe halt gerade eins aus Großbritannien bekommen. Das ist halt leichter, wenn auch nur, jetzt muss ich gerade überlegen, 50 Gramm pro Quadratmeter immerhin.
Ja gut. Ja.
Ist aber ähnlich stabil.
Ja.
So, und da muss man halt fragen, will ich was extrem Robustes, was immer hält, oder will ich halt ein paar hundert Gramm sparen?
Ja,
das ist halt so die Krux.
Ja, klar.
Aber auch da, das sind so viele Schlaufen oder doppelte Lagen, das kann man wirklich vereinfachen, schnitttechnisch, weil die Schnitttechnik, die ist halt veraltet.
Ja.
Man kann das moderner machen.
Ja, verstehe ich. Letzte Frage. Wie findest du, oder hattest du mal die KBS-Bekleidung in der Hand?
Ja, hatte ich.
Wie findest du die?
Grottenschlecht. Die Ansätze sind gut, die Ideen sind gut. Und ich weiß aber auch, dass selbst bei der Bundeswehr nicht alle damit glücklich, also aus der Beschaffungsebene nicht damit glücklich sind. Die sagen selbst, unsere Anforderungen sind viel zu hoch.
Ja.
Deshalb ist auch das Material, so wie es ist,
steif,
schwer. Ja. Und da müssen wir von runter. Man kann nicht alles, man kann nicht 110% erfüllen.
Ja.
Da muss man mal Abstriche machen, damit das Ding auch tragbar wird. Und, und dann gibt es auch, bezüglich der Handschuhe, die Idee ist super gut. Ich habe aber ein paar Handschuhe gesehen, 5 Paar Handschuhe, nett.
Ja.
Aber die Nähte sind so scharfkantig, Da fehlt's bei der Qualitätskontrolle, finde ich. Und wenn ich dann wiederum die Maßstäbe sehe, die bei Woodpower angesetzt worden sind, wenn eine Socke abgelehnt wird, weil die ein paar Millimeter Abweichung haben bei einem Wollprodukt, frage ich mich, wie dann solche Handschuhe bei der Qualitätsprüfung durchgehen. Das weiß ich nicht.
Ja, klar.
So, also, nichtsdestotrotz ist es ein Quantensprung, was die jetzt bekommen haben. Ja, ja. Absolut im Vergleich zu damals.
Ja.
Aber auch zu overpimpt. Die Hose zum Beispiel mit diesen Gamaschen und Reißverschlüssen ist klappert und klimpert, ist viel zu schwer. Kann man anders machen.
Ja. Also auch da, ich habe die Bekleidung da, probiere die auch aus. Bin aber auch aus dem Alter, also harter Felddienst, also habe ich jetzt nicht mehr so, oder mache ich natürlich auch, aber vielleicht doch ein bisschen anders. Die Frage, die sich mir stellen muss, ist, braucht jeder so eine Jacke? Nein.
Nee, nein.
Braucht jeder einen 110 Liter Rucksack? Nein.
Nein.
Haben sich immer alle beschwert, der Rucksack ist zu klein? Ja, klar, aber und da sind wir schon wieder, jetzt haben wir auf einmal alles das, was wir früher immer wollten und merken aber, oder vielleicht so, eigentlich wollten wir es vor allem, weil es cool war. Das ist ein wesentlicher Punkt, so, auch den Smog, ne, weil haben wir die coolen Leute an. Und natürlich auch, weil es zweckmäßig war, aber jetzt, wie gesagt, wofür braucht der Kraftfahrer X oder der, mich hat tatsächlich, wie gesagt, jemand angeschrieben aus einem Marinefliegergeschwader, ich soll eine Fortbildung machen, wie die Rucksäcke funktionieren. Ja, dann wofür brauchen der im GC sitzt, aus dem Marinefliegergeschwader, einen 110-Liter-Rucksack? Da gibt es natürlich wenig Sinn. Ja. Sei es wie es sei.
Das Positive daran ist, es tut sich was.
Auf jeden Fall.
Die Bundeswehr hat ganz viel Geld in die Hand genommen, dass die Leute das vermeintlich beste Material bekommen.
Das stimmt.
Das muss man dazu sagen.
Da muss ich tatsächlich sagen, was die Unterwäsche angeht, was die Kälteschutz-, Nässeschutzbekleidung angeht, da sind wir. Meine, dass 2024 nicht mehr eine Wattejacke mit einer Feldjacke drüber aktuell ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber das, was wir da, was da jetzt gekommen ist, ist wirklich, wirklich gut. Stefan, Mann, was für ein schönes Gespräch. Vielen
Dank. Wir könnten das noch unendlich weiterführen.
Ich glaube auch. Hey, es steht nichts in zwei, ich meine, bei unserer Terminfindung wird es wahrscheinlich nächstes Jahr, aber nichtsdestotrotz gerne vielleicht mal in Teil 2,
sehr gerne,
wo wir darüber eingehen können, was aktuell läuft. Ich freue mich, dich mal persönlich kennenzulernen. Ich weiß nicht, bist du auf der Enforce Tech dieses Jahr?
Ja, natürlich. Wir haben Stand und ich betreue mehrere Stände.
Sehr gut.
Natürlich.
Dann werden wir uns da sehen, weil wir von Epic
natürlich. Lass uns einen Termin machen, auf jeden Fall.
Okay, machen wir auf jeden Fall. Machen wir gerne. So, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, weil wir haben jetzt schon gut 2 Stunden sind wir hier am Schnattern, aber keine Minute davon langweilig. Schön. Von daher ganz herzlichen Dank an dich, an die Zuhörer auch. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich sagen, gehören dir die letzten Worte, wenn du möchtest.
Ja, ich bedanke mich auch. Das hat mich unfassbar gefreut und ich möchte auf jeden Fall noch mindestens den zweiten Teil mit dir machen.
Schön.
Und werde dann, hoffe ich, auch mal öfter in die Epic Group auf die Internetseite schauen, weil ich da echt, ich nehme mir die Zeit nicht.
Ja.
Punkt.
Okay.
Ich weiß, das ist eine feine Sache. Auch dein YouTube-Channel, glaube ich.
Ja, danke.
Den du hast von vielen empfohlen. Da bin ich halt echt so, da bin ich zu, nein, ich weiß ich nicht.
Ja.
Ist nicht mein Ding.
Nee, verstehe ich absolut 100%. Von daher, Epic, die machen gute Jungs, da würde ich nicht uns loben, aber die ist das eigentliche Kernteam von Epic. Und ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und wir sehen
ich
uns
und
hören uns. Bis dann.
Das machen wir.
Also,
vielen Dank.
Tschüss an euch draußen.
Ciao. Tschüss. Mm-hmm.